Sportcheck, der Sportpodcast. Haut gern dazwischen, tritt nie nach.
Habe die Ehre, hier ist der Sportcheck. Ich bin Christoph Hetzer. Schön, dass ihr mit dabei seid. And now, ladies and gentlemen, make some noise for the hockey buddies and please welcome from Berlin, wearing number 47, Tom Kanzak. Servus, Tom.
Hey.
And making his first appearance on the podcast from Nürnberg, wearing number 71, Christian Roop. Servus, Christian.
Grüß euch, servus.
Schön, dass du mit dabei bist.
Ja, danke, dass ich hier sein darf.
Sehr, sehr gerne. Hat natürlich auch einen speziellen Grund, warum wir dich eingeladen haben, denn du warst live vor Ort beim Stanley Cup Finale. Neid bei Tom und mir.
Ja, kann ich verstehen. War richtig geil, muss ich wirklich sagen. Adventure for a Lifetime, sagen sie, glaube ich, da drüben. Also war echt ein gutes Abenteuer, ja. Hat recht gut gefallen.
Gutes Abenteuer ist ein tolles Stichwort. So fängt ja auch die Pregame-Show der Vegas Golden Knights an, oder?
It's Nighttime, ja. Also da dazu gleich mal zu sagen, beste Show in der NHL, definitiv. War es auch schon in der regulären Saison. Aber sie schaffen es halt trotzdem immer, in den Playoffs dann nochmal eine Schippe draufzulegen. Und was da passiert, also wie gesagt, die Arena neu, was sie da auch für Lautsprecherbatterien drin haben und die Lightshow und alles drum und dran, also da fliegen echt die Fetzen.
Tom, wie stehst du dazu? Ich finde es ja, muss ja ganz ehrlich sagen, das erste Mal jetzt gesehen, jetzt auch in den Playoffs, ich finde es ja schon cool. Muss aber dann auch sagen, so nach dem dritten, vierten Mal hat man es dann mal gesehen, oder? Aber ich meine, haben ja die Kollegen vom 31 Thoughts Podcast auch besprochen und Elliot Friedman hat ja auch gesagt, er findet super, wenn eine Stadt so zeigt, was sie hat und jetzt letztes Jahr Nashville und dieses Jahr Vegas. Also ich fand auch in Nashville immer cool letztes Jahr, dass einfach die lokalen Größen, dann die Musikgrößen halt da gespielt haben. Also ich finde so ein bisschen, ja, so ein bisschen Atmosphäre und so ein Feeling ist ganz gut. Du als Oldschool.
Ich als Oldschooler, genau. Bei Nashville letztes Jahr war ja der Zufall und der glückliche Zufall, dass ja zeitgleich dieses Country-Festival da stattfand und dadurch natürlich dann die ganzen Country-Stars halt da waren und man die halt gleich mit einbinden konnte. Und man hatte halt coole Szenen, Eishockey-Fans, Country-Fans und so, das war schon schön. Und Vegas hat halt die Vegas-Show gemacht. Also was draußen vor der Halle abging mit Little John und was weiß ich, wer da noch aufgetreten ist. Und dann halt die ganze Show auf dem Eis mit dem Goldenen Ritter natürlich, dem man, glaube ich, gesagt hat, er darf das Schwert nicht zu hart in dem Mittelbully, in dem Mittelpunkt rammen, damit das Eis nicht kaputt geht. Das fand ich immer ein bisschen komisch. Ansonsten bin ich da bei dir, dass ja, es ist halt drüber, also es ist komplett drüber, aber es ist Vegas und irgendwie finde ich es cool. Aber nach dem ersten Mal sehen hat es dann für mich auch nicht mehr den Effekt gehabt und ich hätte es jetzt auch nicht bei jedem Broadcast haben müssen und ich hätte vor allem nicht immer die 22 oder halbe Stunde oder was das war, Verzögerungen zum eigentlichen Puckdrop haben müssen. Gerade für uns in Europa war das natürlich sehr anstrengend, wenn die Spiele halt nicht um 2 begonnen haben, sondern erst irgendwann um 3:30, 3:45, 3:45 oder so.
Wird dir egal gewesen sein, Christian. Du warst ja jetzt bei allen Spielen dann auch vor Ort, bist also mitgereist mit den Mannschaften, oder? Also 2-2-1.
Genau, absolut. Immer schön hinterhergeflogen. Also ordentlich Airtime auch gehabt. Nee, ihr habt schon recht. Also es ist natürlich in Washington dann wieder eine ganz andere Welt. Also das ist dann wirklich mehr was für Eishockey-Romantiker, um es mal plakativ zu sagen. Also da war dann deutlich weniger los. Wenn auch nicht deutlich weniger laut. Also bei Vegas hattest du halt immer so einen Grundlautstärkepegel in der Arena. Da war es halt immer irgendwie laut, also fast schon wie in Europa auch. Und in Washington war es während des Spiels vielleicht nicht so laut. Aber als dann wirklich was passiert ist, ein Tor oder so, dann waren die Spitzen von der Lautstärke natürlich noch schriller. Also das war wirklich wie Presslufthammer. Das war schon auch gigantisch. Und in Vegas war es halt immer um 5 Uhr, als es losging, also 5 Uhr abends. Und da tauen die ja noch nicht wirklich auf da drüben. Deswegen hatten die es, glaube ich, ganz gerne, dass die da nochmal eine richtige Show abgezündet haben. Und ja, also ich muss ehrlich sagen, mir hat es gefallen. Mir hat es auch nach dem x-mal Anschauen sehr gut gefallen, weil es einfach passt. Also es ist, wie gesagt, dieses Vegas einfach, das gehört dazu. Es ist bunt, es ist schrill. Und sie haben sich ja dann teilweise doch immer die eine oder andere Nuance nochmal neu einfallen lassen. Ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt bei Spiel 5, also bei dem letzten, da hat dann der Goldene Ritter bei dem Schwertkampf auf dem Eis auch mal ordentlich was auf die Mütze bekommen. Und ja, da haben alle nicht schlecht geschaut, als dann der Washington-Ritter dem quasi den Helm vom Kopf gezimmert hat. Aber ja, wie gesagt.
Damit haben sie es gejinxt dann wahrscheinlich.
Ja. Ja, also es war wirklich, wie gesagt, immer was Neues, auch im Vergleich zur regulären Saison. Da haben sie echt nochmal draufgepackt und halt wirklich die Zuschauer auch komplett emotionalisiert. Also gerade vor diesem Playoff-Start erstmal, also vor Spiel 1 und dann vor allen Dingen auch nochmal vor Spiel 5. Also boah, live in der Arena, definitiv Gänsehautentzündung. Also wie die eingeschürt haben, war echt der Wahnsinn.
Wie war es insgesamt, diese Serie zu covern? Du warst ja für NHL.de praktisch, also NHL.com oder einen deutschen Ableger dann da bei den Spielen. Beschreib mal, wie es so abgelaufen ist.
Also eigentlich ein super schönes Arbeiten, weil du ganz nah rankommst. Also es ist nicht so wie bei uns, wo die Kabine sozusagen eine No-Go-Area ist, wo du nicht rein darfst, sondern da bist du direkt nach dem Spiel in der Kabine oder zumindest in dieser Vorkabine. Die haben noch so eine extra Pressekabine, die dann quasi vor der eigentlichen Kabine mit den Duschen ist. Und ja, du bist da mit hunderten anderen Journalisten. Es ist knallevoll, es ist heiß. Und dann sitzt plötzlich Marc-André Fleury vor dir in Unterhosen. Und ja, da muss man sich schon zweimal kneifen, ob man tatsächlich da jetzt mit dran steht. Aber man ist wirklich ganz nah dran. Sie haben sich auch ganz viel Zeit genommen. Morning Skates und Practice Skates, also zwischen den Spielen auch. Also es ist eine unglaubliche Medienverfügbarkeit da. Und ja, es ist einfach, wie gesagt, die meisten Spieler kannte ich halt selbst nur vom Zuschauen, vom Kommentieren oder vom Playstation spielen. Und ja, und plötzlich stehen die dann vor dir, ein Alex Ovechkin und so. Also ja, da muss man schon mal durchschnaufen. Aber wie gesagt, alle durch die Bank durch. Du konntest mit jedem reden. Jeder hat sich Zeit genommen. War ein super schönes Arbeiten, muss ich wirklich sagen.
Gibt so einen, der vielleicht anders rüberkommt, als er wirklich ist. Also bei Fleury weiß man halt, das ist everybody's darling. Das wird er wahrscheinlich dann auch sein. Also der kann sich, glaube ich, nicht so verstellen. Smilet immer, ist freundlich. Ich meine, gut, wenn du 3 Cups schon gewonnen hast und jetzt da auf einmal der Superhero bei der Expansion-Franchise bist, da kann man auch leicht lachen. Aber gibt es einen, der vielleicht so, wo man bei uns sagt, wow, der ist so ein bisschen komisch oder ja, vielleicht kommt er auch lockerer rüber, als er wirklich ist?
Das ist eine gute Frage. Ich würde fast sagen, die beiden Trainer. Also Barry Trotz, da ist es, glaube ich, schon eher bekannt, dass der mal ein Lächeln auf den Lippen hat. Aber bei Gallant, der kam für mich immer so ein bisschen ja, strenger rüber, aber war eigentlich so persönlich eigentlich echt eine coole Socke. Also der war eigentlich, wo ich sagen muss, dass das so noch der am ehesten, wo es mich überrascht hätte. Ansonsten, glaube ich, ist es einfach beim Eishockey komplett anders als beim Fußball. Da arbeiten die einfach lieber und gerne mit dir zusammen. Und insofern, so wirklich überrascht hat es mich jetzt nicht. Ovechkin, ja, hat jetzt auch keine Star-Allüren gehabt oder so. Aber wie gesagt, das hat mich, wie gesagt, weniger überrascht. Weil im Eishockey ist es irgendwie trotzdem alles immer so eine große Familie. Und da ist man dann auch in Sachen Interviews zumindest die meiste Zeit dann immer füreinander da. Also das muss ich schon sagen.
Ihr habt ja dann auch die Off-Days betreut, oder?
Genau, ja. Natürlich dann die Locals, also gerade eben für die deutsche Seite sind das natürlich dann Deutsche, Österreicher, Schweizer. Und in dem Fall hatten wir jetzt halt mit Lukas Bieser einen Schweizer mit dabei und mit unserem Grubi, mit dem Philipp Grubauer natürlich auch einen Deutschen. Und mit denen hattest du natürlich den meisten Kontakt dann auch. Also die hast du dann wirklich täglich gesehen, manchmal sogar zweimal täglich, eben beim Morning Skate und danach ein Spiel. Und ja, und wenn du die natürlich täglich siehst, dann bist du emotional natürlich auch ganz anders dran, weil der eine berichtet so, der andere hat dann verloren, der sieht es dann wieder komplett anders. Und ja, ging eine dann auch nach, vor allem als dann die Entscheidung gefallen ist. Auf der einen Seite natürlich freut man sich mit dem Philipp Grubauer und super geil, da dann auch neben dran zu stehen und das alles mal hautnah mitzuerleben. Und andererseits stehst du halt 10 Minuten vorher in der Vegas-Kabine und die haben gerade ihren ultimativen Traum verspielt. Und ja, also das war schon auch als Journalist oder als Zuschauer eine absolute Achterbahnfahrt der Gefühle, ja.
Lukas Bieser, da kommen wir ja später, wenn wir über das Sportliche sprechen, dann nochmal drüber reden. Ich hätte noch hier in den kanadischen Medien war ja so ein Thema, der Vergleich zu den NBA-Finals und dass dort selbst an den Tagen, wo nicht gespielt wird, dass da Steph Curry und LeBron James auf dem Podium sitzen, also die wirklichen Topstars beider Teams. Und bei der NHL sind das dann so Devante Smith-Pelly oder der Carrier von den Vegas Golden Knights. War das für euch auch ein Thema oder habt ihr das gar nicht so wahrgenommen, weil ihr dann euch eher auf die Schweizer und oder also auf Spieser und Grubauer konzentriert habt und dadurch dann gar nicht so diese große Media Availability da irgendwie mitgenommen habt?
Also man muss es ein bisschen differenziert sehen. Also auf der einen Seite, ihr habt vollkommen recht, das war eigentlich eine gute Mischung immer auf dem Podium, also die Trainer sowieso. Und dann haben sie natürlich auch Leute genommen aus der Tiefe, wie zum Beispiel der Smith Pelly, der hat ja, ich glaube, allein in der Finalserie 3 Glocken gemacht. Und wollten das einfach im großen Stil so ein bisschen abdecken. Aber du hattest trotz allem, also davor, vor diesen Pressekonferenzen, auch immer die Möglichkeit, mit den anderen, mit den Stars eben auch zu sprechen. Insofern hat sich das Thema für uns jetzt gar nicht gestellt, ob wer jetzt da am Podium sitzt, weil du hattest vorher ohnehin die Gelegenheit, mit anderen zu sprechen. Und deswegen war das jetzt eigentlich kein großes Thema für uns.
Das zeigt doch eigentlich, Tom, auch wieder mal den Unterschied zwischen Eishockey und Basketball, oder? Also jetzt gerade auch, also die Finalserie, wenn keine Angst, liebe Hörer und Hörerinnen, wir gehen gleich auch in die sportliche Analyse. Aber wenn wir schon jemand da haben, der auch vor Ort war, dann wollen wir das natürlich auch auskosten. Aber die Finalserie hat ja auch wieder gezeigt, dass klar müssen deine Superstars sein, aber halt dieser Supporting Cast ist halt einfach unglaublich wichtig beim Eishockey und beim Basketball. Es ist halt einfach so, der Spiel selber ist halt einfach so star-driven, dass es halt auch irgendwie verständlich ist, dass dann einfach immer die Stars halt auch zwischen den Spielen ja reden müssen und zu Wort kommen und interessant sind. Und solche Geschichten wie Smith Pelly oder auch Ella oder Kempney und so weiter bei den Capitals oder halt auch mal die sag ich jetzt mal weniger bekannten noch bei den Golden Knights, das gibt's ja im Basketball weniger zumindest. Deswegen gefällt mir Eishockey auch so viel, viel besser als Basketball, weil es halt einfach halt die Mannschaftssportart ist. Die Mannschaftssportart schlechthin.
Das ist an sich, was ich da halt so aufgegriffen habe, eine Sache, die mich halt auch schon länger stört, ist halt, oder was mir länger aufgefallen ist, dass halt andere Sportarten, gerade jetzt die NBA in Nordamerika, die NFL, das viel besser verstanden hat, ihre Spieler, ihre Starspieler in den Fokus zu rücken und irgendwie auch so diese Stars zu kreieren. Also ich meine, LeBron James brauchst du nicht mehr zum Star machen, der ist halt schon größer als alles andere, aber sie kreieren halt dann weiter die Spieler, stellen sie in den Fokus. Und bei der NHL ist es halt wirklich noch sehr oldschool, da muss der Spieler zuerst auf dem Eis auffallen. Und ja, ich meine, also gut, dass Ovechkin ein charismatischer Typ ist und einen Charakter hat, das wussten wir vorher, aber so die große Persönlichkeit, also die Last, die auch von ihm abgefallen ist, haben wir, glaube ich, jetzt erst in der Woche nach dem Stanley Cup Sieg gesehen, bei jeglicher Feier. Ich glaube, gestern war der erste Tag, wo er halbwegs nüchtern war, und das hat er dann auch halb gleich dazu genutzt, um sich zu rasieren, weil sonst wäre es, glaube ich, gefährlich geworden. Also wisst ihr, worauf ich hinaus will? Also so die Spieler wie Kuznetsov oder so, die sind für uns schon Stars, aber man könnte sie mehr in den Fokus rücken,
ja,
noch mehr.
Klar, einerseits ja, andererseits finde ich gerade halt dann auch in so einer Finalserie, wo du halt wirklich auch, also wo du halt jedes Spiel schauen musst, dann finde ich halt auch immer interessant, dass du halt eben, ja, so Typen wie Smith Pelly halt dann hast oder andere Spieler, die du halt kanntest wie in Kempney, aber dann auf einmal merkst, okay, hey, der spielt da echt eine extrem wichtige Rolle, und dann vielleicht auch mal deren Charakter ein bisschen kennenlernst, ein bisschen mehr über die erfährst, und logisch, um dich besser zu vermarkten, wäre wahrscheinlich das, was du gesagt hast, Tom, die bessere Herangehensweise. Ich finde es, ich meine, die Ovechkin kennt man, Fleury kennt man, selbst jetzt, man wusste, dass Carlson und Marchessault dann die größeren Namen sind bei den Golden Knights. Ich finde es dann immer schöner, auch von den anderen halt auch ein bisschen was zu erfahren.
Ja, definitiv. Vor allen Dingen, wenn ich da mal einhaken darf, ist es auch so,
dass... Jederzeit, das ist die Hauptregel in diesem Podcast, jederzeit einhaken.
Nee, es ist schon so, also wie gesagt, die haben früh eine Pressekonferenz, dann am nächsten Tag nochmal und am Spiel danach nochmal. Und wenn du da immer Ovechkin sitzen hast oder immer Kuznetsov, und wie gesagt, die waren schon auch da, also es ist nicht so, dass die bewusst rausgelassen worden wären, aber wenn du immer die gleichen da hast, was sollen die auch immer großartig andere sagen? Also sie bereiten sich vor und ja, zu einer Szene vielleicht mal fragen, aber es ist ja genau die Vielfalt, dass du vielleicht von dem anderen nochmal einen anderen Blickwinkel auf die komplette Sache bekommst. Und wenn du bei allen so ein bisschen reingehört hast zu bestimmten Themen, dann ist das Bild, das komplette Bild auch irgendwie ein anderes geworden, als wenn es jetzt nur ein Spieler genannt hätte. Gerade eben der Fall Ovechkin an sich auch. Also wenn man sieht, wie er sich auch entwickelt hat, vom ja egomanischen Scharfschützen, um es mal plakativ zu sagen, zum mannschaftsdienlichen Spieler, der plötzlich auch Schüsse blockt, und dann halt eben auch hörst, was seine Mitspieler in der Kabine dazu sagen, dann finde ich, gibt es natürlich auch ein besseres Gesamtbild ab, als wenn du jetzt alles auf Ovechkin abschießt. Also für mich war es angenehm, muss ich ehrlich sagen.
Hast du die Arenen auch an? Oder wolltest du da nochmal was fragen, Tom?
Ich bin da ja bei euch. Also ich bin da halt zwiegespalten. Auf der einen Seite wünsche ich mir, dass die NHL ihre Superstars noch mehr in den Fokus rückt und das halt, glaube ich, hilft dann der NHL insgesamt, um breiter zu werden einfach, um eine größere Aufmerksamkeit zu bekommen. Auf der anderen Seite finde ich es natürlich auch toll, wenn man dort Spieler zu sitzen hat, die vielleicht jetzt eher eine Rollenspielerfunktion haben, die aber was zu erzählen haben oder die halt eine Geschichte haben. Und das kann ja dann auch helfen, aber das hilft, glaube ich, dann eher den Leuten, die sowieso schon hinschauen, die Fans sind, die den Namen auch schon mal gehört haben. Aber es könnte jetzt an der Serie auch daran liegen, dass dem Vegas Golden Knights so der absolute Superstar auf dem Level von einem Ovechkin halt gefehlt hat, dass man da jetzt dann eher, also Marchessault und so, das sind ja dann auch eher Spieler, wo wir jetzt als Eishockey-Fans sagen, der ist schon ein Star, aber jetzt, glaube ich, dem großen Fan in Nordamerika wird der Name Ovechkin eher was sagen als Marchessault.
Die NHL muss breiter werden. Ja, ganz einfach, du musst einfach jedes Jahr Ovechkin den Cup gewinnen lassen, weil breiter geht's nicht. Christian, hast du von der Parade noch irgendwas mitbekommen oder wie sah es dann nach dem letzten Spiel, in Spiel 5 aus? Hast du da noch von den Feierlichkeiten was mitbekommen? Du bist ja dann von Vegas wieder zurück nach Deutschland, oder? Bist nicht nochmal nach Washington?
Nee, also wir sind in Vegas noch geblieben für 3 Tage, haben da noch so ein bisschen da was mitgenommen. Natürlich, die Feierlichkeiten waren vorbei und ja, tags drauf waren dann auch an den ganzen Hotels und so weiter schon die Stanley Cup Sachen weggeräumt oder abgezogen. Die haben ja wirklich alles eingedeckt. Also es war relativ schnell vorbei. Deswegen war der Schnitt auch sehr, sehr hart. Also zumindest für mich, weil du bist vorher in dieser Traumwelt im Endeffekt und Stanley Cup hier, Stanley Cup da, das komplette Fieber und dann ist es plötzlich aus und dann ist es auch wirklich aus. Also dann ist nichts mehr mit Media Meals und Shuttle Service und keine Ahnung, sondern es ist dann halt einfach vorbei. Und Vegas war jetzt natürlich auch nicht die Stadt, wo es dann in Sachen Eishockey noch großartig was zu feiern gab nach der Serienniederlage. Und insofern, ja, lässt man es dann entspannt ausklingen und wartet dann auf seinen Rückflug.
Jetzt nochmal Hand aufs Herz, wie viel Geld hast du an einem Pokertisch oder Blackjack-Tisch verloren?
Zum Glück war ich im Februar schon da und habe mir da ein bisschen
die Finger verbrannt. Ich habe mein ganzes Geld verloren. Ja,
zum Glück. Und hatte dadurch glücklicherweise keins mehr zum Spielen. So dramatisch war es dann zum Glück nicht. Nee, ich bin nicht so der Zocker, muss ich ehrlich sagen. Das ist nicht meine Welt. Ich kann es auch nicht und Glück hatte ich auch nicht. Und meine Vegas-Experience war bislang alles auf schwarz beim Roulette und es kam rot. Ja, also war meine Experience 30 Sekunden. Und Geld weg. Und deswegen habe ich mir gedacht, naja, die Flüge kosten genug, lieber mal nicht.
Weil dann für Gapboard ganz gut, dass nie nochmal weitergegangen ist. Du hast ja, also Flüge hast du ja schon selber gezahlt. Ne? Dann hättest du ja nochmal danach, dann wäre es ja richtig rund gegangen. Nochmal Washington, nochmal Vegas, dann wären die nächsten Trips gewesen.
Genau. Also der Gapboard hat sich gefreut, so viel steht fest. Vor allem die Inlandsflüge sind teilweise teurer als die von Deutschland aus. Also da langen sie schon gut hin. Insofern, ja, der Geldbeutel hat sich gefreut, die Eishockey-Seele eher nicht so. Also ich hätte mir für mich persönlich schon gewünscht, dass es halt zumindest noch ein Spiel 6 gibt, wenn nicht sogar ein Spiel 7. Sollte leider nicht sein, aber gut.
Du hast den Cup getroffen, habe ich gesehen auf dem Foto. Hast du ihn angefasst?
Habe ich heimlich, ja.
I touched it!
Oh! Ganz genau. Ja, ich wusste nicht, der Cup-Bewacher stand immer nebendran und hat böse geschaut.
Weißt, ist der Pritchard, Philipp.
Phil Pritchard,
Keeper of the Cup, oder?
Genau. Ja, okay. Und der kann ja so einen richtig durchdringenden, bösen Blick haben. Und ich wusste immer nicht, darf ich nicht. Und dann habe ich ihn ja wie so ein bisschen umarmt und habe dann natürlich, wie man das so macht, am Rücken quasi etwas gestreichelt. Und oh ja. War gut.
Mit weißen Handschuhen. Ich bin ja in der Beziehung bin ich ja so oldschool, dass ich sage, fasse keinen Pokal an, den du nicht selbst gewonnen hast. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, Stanley Cup und bei mir immer noch der Fußball-WM-Pokal, das sind so die zwei Pokale, die auf mich so eine unglaubliche Faszination ausüben. Aber beim WM-Pokal oder auch beim Stanley Cup, also man stellt sich da mal so vor, wie es ist, den zu greifen oder hochzuheben. Ich finde das auch ganz schön, sich diese Vorstellung dann einfach zu erhalten und das niemals
ja,
zu
testen. Ja, wie gesagt, hochheben
durfte ich leider nicht. Ja, das ist klar.
Aber war so schon imposant genug. Ich meine, das Ding ist fast so groß wie ich. Also ja, ist schon eine Erscheinung. Also das ist definitiv der heilige Gral. Ja. Ja, und hochheben werde ich ihn auch nicht, aber ich glaube, das wird uns drei einen. Da ist der Zug wahrscheinlich schon abgefahren.
Ja, ich hab noch Hoffnung. Also ich habe mir jetzt, Tom, ich habe dir ein Foto geschickt, ich habe mir jetzt auch ein Tor gekauft für die Einfahrt. Hab einen Goalie reingehängt und muss jetzt erstmal in meinem Schuss arbeiten über Sommer und dann im Winter Skating und ich weiß nicht, vielleicht gibt's ja noch, also wenn nach Seattle nochmal ein Expansion-Team kommt, vielleicht sind dann die Chancen nochmal besser, weil einfach mehr Spieler dann auch nach Nordamerika gespielt werden in diese Liga und dann glaube ich, dass ich dann so Ende 30 vielleicht doch noch eine Chance habe.
Ja, absolut. Deutschland ist ja momentan absolut hip in der NHL, also es geht ja fast wirklich ein neuer rüber, also logisch. Ich drücke dir die Daumen. Ja,
danke. du hast nicht nur den Cup getroffen, sondern auch Mike, genannt Doc Emmerich, die Kommentatoren-Legende, der dann alle, jedes kommentiert hat, oder? NBC war immer das gleiche Team, ja klar, war bei jedem Spiel da.
Ja, er ist der Beste, also muss ich ehrlich sagen, Hut ab vor ihm, was er für einen Wortschatz hat, wie er das macht, also ich kann da echt nur meinen Hut ziehen, deswegen absolutes Vorbild, wie gesagt, du hörst den ja schon dein ganzes Leben irgendwo und dann steht er plötzlich vor dir, zufällig, muss ich dazu sagen, und ja, dann lässt man sich den Schnappschuss natürlich nicht entgehen, aber echt cooler Typ, null Star-Allüren. Ich habe gedacht, mein Gott, wie wird er drauf sein? Sofort und ja, stellen wir uns noch dahin und da ist doch viel schöner zu fotografieren. Also Wahnsinnstyp. Hat mich echt umgehauen, muss ich echt sagen.
Off the pipe, sage ich da nur.
Waffleboard it away.
Tom, gehen wir ein bisschen in die sportliche Analyse. Die Washington Capitals gewinnt zum ersten Mal in 44 Jahren den Stanley Cup. Also in den 44 Jahren ihrer Existenz. Zweites Finale, das erste, dann den Sweep kassiert von den Detroit Red Wings. Und jetzt gewinnen sie mit 4-1. Hört sich deutlich an, Tom, aber ich finde, ich habe ja, muss ich gestehen, alle Spiele nachgeschaut, weil ich im Urlaub war und da halt einfach Urlaub gemacht habe. Ich finde, es war nicht so deutlich. Also es war kein 4-1-4-1. Genauso wie das 0-4-0-4 der Capitals gegen die Red Wings damals vielleicht auch kein 0-4-0-4 war. Weil ja die ersten drei Spiele zumindest knapp waren. Aber also ich finde, die Serie hätte, also verdienter Stanley Cup-Sieger meiner Meinung nach, die Capitals, aber die Serie hätte auch anders laufen können.
Puh, ist schwierig. Also man muss, glaube ich, dann die Spiele differenzieren. Also das erste Spiel war ja wirklich so ein Wild West-Spiel, das 6-4. Da ging es ja wirklich rauf und runter und da wo ja relativ, ja, also da standen beide Goalies waren jetzt, glaube ich, nicht so wirklich mit ihren besten Tagen in dem Spiel. Und ja, also da, also das Spiel hätte schon anders ausgehen können, das hätte Washington dann auch gewinnen können. Spiel 2 war ja dann schon ein bisschen enger. Ich fand dann Spiel 3 und Spiel 4, das war dann schon, da hat Washington dann schon den Sack halt zugemacht. Also nach Spiel 4 war schon eigentlich klar, fand ich, dass Washington das Ding gewinnen wird, ob jetzt in 5 oder in 6. Also ich konnte mir da schon nicht mehr vorstellen, dass Vegas da noch sich ein siebtes Spiel erspielt. Ich fand es halt sehr überraschend, dass gerade nach dem ersten Spiel, da sah es ja so aus, als wenn Vegas wieder die Vegas-Nummer aus den Playoffs macht, halt dieses schnelle Umschaltspiel, sich ein bisschen auch auf den Goalie verlassen, was jetzt in dem Spiel jetzt natürlich, wie ich eben gesagt hatte, nicht so funktioniert hat, aber du brauchst halt dann diese Timely Saves und so. Das war ja in Spiel 2 dann auch, ne? Der Save von Braden Holtby kurz vor Schluss, der das Unentschieden verhindert hat. Ab Spiel 2, so Mitte Spiel 2 und dann halt in 3 und 4 war es dann halt auch wirklich so, dass Washington ihr Spiel den Golden Knights aufgezwungen hat und die neutrale Zone relativ deutlich weggenommen hat, da nicht mehr so viele Chancen zugelassen hat. Sie haben viel nach außen gebracht, also dass Vegas von außen schießen musste und ich weiß gar nicht, wer von euch beiden das gerade angesprochen hat, aber dieses ganze Team der Washington Capitals hat sich da halt in den Dienst gestellt. Also angefangen mit Ovechkin, der sich dann in Schüsse geschmissen hat, der in Spiel 5 diesen Breakaway von Pierre-Édouard Belmar verhindert hat, nach eigenen Scheibenverlust. Also da hatten wir ja früher Memes, wo dann dieses Controller disconnected von der Xbox kam, weil Ovechkin dann völlig teilnahmslos da einem Gegentor zugeguckt hat und sowas. Und er ist halt, also Ovechkin ist vorne weggegangen und das ganze Team ist halt hinterher und ja, wie gesagt, ich fand halt spätestens mit dem Sieg in Spiel 4 war mir dann relativ klar, dass Vegas da in der Serie nicht mehr zurückkommt.
Tom, ich habe dir geschrieben, ich schaue nach und habe dann irgendwann geschrieben, ich bin jetzt gerade bei Spiel 3 und hast du zurückgeschrieben, halt durch, das ist das Langweiligste. Ich fand's aber, ehrlich gesagt, Christian, das ist jetzt auch interessant, wie das dann eben vor Ort war, also vom Bildschirm her war es für mich das Interessanteste, weil in diesem Spiel 3 eigentlich Washington das, glaube ich, durchgesetzt hat, den eigenen Stil Vegas aufzuzwängen. Das war für mich vom Bildschirm her extrem langsam im Vergleich zu den anderen Spielen, also den ersten beiden, nicht mehr so wild, und es war echt immer so, immer wenn's Run and Gun war, dann war halt Vegas wieder zur Stelle und hatte dann auch die Konterchancen, und immer wenn die Capitals probiert haben, das Ganze zu kontrollieren, wirklich auch sehr bedachter Spielaufbau, ja, keine Scheibenverluste in der neutralen Zone, sofort wieder in der Ordnung, wenn eben Vegas die Scheibe hat und aufgebaut hat. Wenn das so lief, dann waren die Capitals einfach halt da die, sag jetzt mal, die bessere Mannschaft. Dann kam noch die Härte dazu, die Capitals halt schon reingebracht haben, denke ich eher. Wenn Vegas die beantwortet hat, dann waren es oft blöde Strafen. Und dann kam eben das brutale Powerplay der Capitals auch nochmal zum Tragen. Also für mich war so Spiel 3 die Wende, und es war für mich so auffällig. Du hast es ja auch gesagt, das war dann, also bei dem Tor von Ovechkin zum 1-0 in Spiel 3, das ist für mich, war das so das wichtigste Tor der Serie, würde ich fast sagen. Da ist das ganze Stadion explodiert, dann hast du noch die Sirene da in Washington. Also da ist es ja abgegangen ohne Ende. Und dann war es aber wieder so kontrolliert, ruhig. Und das, glaube ich, das hat den Capitals schon geholfen.
Ja, also zu der Atmosphäre ist zu sagen, dass es, wir haben mit ein paar Fans gesprochen, eher so war, wenn ein Gegentor gefallen ist oder wenn das Spiel drohte zu kippen, dann war immer so eine komische Stille. Also es war nicht komplett friedhofsstill, aber irgendwas lag da immer in der Luft, und die Fans haben mir erklärt, es liegt eben daran, die haben so oft verbockt in der Endrunde, dass die ja ein bisschen Respekt hatten vor der Situation, und immer wenn sie an den Rand gekommen sind, es wieder zu verspielen, dann war da so eine ganz komisches Flair, und das war's eben. Und das war irgendwann dann aber auch verschwunden. Also es war vielleicht in Spiel 3 noch mehr als dann in Spiel 4, weil eben die Capitals so unfassbar klinisch gespielt haben. Also ich habe es eigentlich perfekt zusammengefasst. Tödlich im Powerplay, aber eben defensiv eigentlich alles richtig gemacht. Dieser Neutral Zone Trap, die sind da wirklich mit 2-3 mit dieser Aufstellung in der neutralen Zone gestanden, und da ging schon fast nichts durch. Vegas hat dann Dump and Chase gespielt, zumindest probiert, und da kam er sie auch nicht durch. Also sie hatten einfach das perfekte Mittel, und was auch so ein Knackpunkt war in Spiel 4, da ist Vegas ja irgendwie so ein bisschen wieder zurück zu ihren Wurzeln und haben dann nur noch Dump and Chase gespielt. Sie waren definitiv die schnellere Mannschaft, aber sind immer wieder irgendwie aufgebockt und deswegen Scheibe tief und hinterher. Und das hat eigentlich super funktioniert. Also am Anfang von Spiel 4 hätte ich gedacht, hoppla, das machen heute die Golden Knights, weil die eben sich genau an ihren Gameplan gehalten haben. Aber sie haben halt auch ganz oft das Scheibenglück nicht gehabt. Ihr habt schon gesagt, in Spiel 2 dieser Holtby-Save und in Spiel 4, wo das komplette Tor leer ist und der Neil trifft den Innenpfosten. Und das sind halt lauter so Szenen, wenn du die halt dann 2, 3, 4 Mal drin hast, dann ist das mental, das muss dich zerreißen. Das war so intensiv, wie die sich angegangen sind, die Zweikämpfe, und das hat ja nur noch gerumpelt und gescheppert. Und ja, dann hast du eben so diese 50-50 Sachen, sag ich mal, die laufen dann irgendwie alle immer pro Washington, und ich glaube, irgendwann bricht dich das dann auch mental.
Mein Spiel 4 war doch innerhalb der ersten 5 Minuten irgendwie diese Chance von Neil. Und dann noch 2 Pfostenschüsse, wovon irgendwie vom Innenpfosten wieder rausspringt. Also da kann es dann auch nochmal anders laufen, wenn Vegas da schon in Führung geht, auf jeden Fall.
Genau. Aber du hattest ja zum Schluss nicht mehr das Gefühl, dass Vegas da noch irgendwas ausrichten könnte, was Washington aus der Fassung bringt. Also selbst wenn die da mal eins geschluckt haben, dann waren die sofort wieder klinisch und bei sich. Die waren immer voll im Fokus. Und ich hatte irgendwann nicht mehr das Gefühl, dass Washington da irgendwie einbrechen könnte. Die waren dann resistent gegen alles. Also so schien es zumindest.
Ja. Du hast doch bei den Toren immer gesehen, also dieses, also ich fand es schon im Conference-Finale, der Torjubel in den entscheidenden Spielen, das war schon irgendwie so, du hast es irgendwie auch gemerkt, du hast irgendwie gespürt, dass die halt jetzt dann irgendwann immer mehr dran glauben, dass sie dran sind. Und ich habe auch eine Theorie zu diesen, also klar kann man das auch Scheibenglück nennen, oder es ist vielleicht auch Scheibenglück, aber ich glaube, dass der Hauptgrund dafür ist, dass die 50-50 Sachen in Richtung Capitals gegangen sind, dass die Capitals einfach die besseren Einzelspieler auch haben und halt die bessere Mannschaft. Das hat sich dann über diese Finalserie dann auch einfach gezeigt, dass es einfach die bessere Mannschaft war. Die Vegas-Story war super, die haben einen Lauf gehabt, die haben auch tolles Eishockey gespielt, sind sicherlich jetzt auch ist die Frage, ob es ein Blueprint sind jetzt für die nächsten Jahre, aber da werden andere GMs ganz genau hinschauen. Und aber im Finale war dann für mich irgendwann klar, erstens von den Starspielern, also wenn du halt sagst, Ovechkin natürlich mit Kuznetsov, Oshie, dann in der Verteidigung Carlson, dann hinten drin natürlich Holtby, dann ich habe vorher beim Supporting Cast habe ich Wilson natürlich vergessen, da kannst du Wilson in die erste Reihe stellen zu Ovechkin und Kuznetsov, hast dann Oshie frei für die zweite Reihe, hast da nochmal mit Backstrom auf Center, dem man die gebrochene Hand, finde ich, dann auch nicht mehr angemerkt hat. Jakub Vrana hat, finde ich, saustark gespielt und diese vierte Reihe mit Beagle, mit Smith Pelly und mit, wer war der dritte in der vierten Reihe?
Stephenson, oder?
Genau, Stephenson, ja, genau.
Stephenson, ja. Beagle und Smith Pelly, glaube ich.
Genau, und dann eben dritte Reihe mit dem Eller auf Center, der dann zwischenzeitlich als Backstrom verletzt war, eins hochgerutscht ist, da irgendwie in den vier Spielen, die Backstrom gefehlt hat, 5 Punkte gemacht hat und bei Vegas hast du halt dann doch auch im Lineup den Abfall von, also das Abfallen von 1 bis 4 schon einfach deutlicher gemerkt.
Als wir uns zur Eishockey-WM über die goldene dänische Generation unterhalten haben, hättest du da gedacht, dass Lars Eller wenige Wochen später der erste dänische Stanley Cup Champion ist und auch noch das Stanley Cup Winning Goal schießt?
Nee, aber also das ist halt so für mich, also so, weiß nicht, da, bei den Capitals kannst du wirklich ein paar Unsung Heroes rauspicken. Jetzt mal abseits der ganz großen Stars. Also bei Eller ist er schon für mich ganz weit vorne, so wie der gespielt hat. Teilweise auch in Überzahl, dann als Backstrom nicht mit dabei war in der ersten Überzahlformation. Und halt, also ja, auch wieder im anderen Team, der ist ja auch so einer, der ist vom anderen Team eigentlich eher vom Hof gejagt worden, oder bei den Canadiens, ja, haben sie irgendwie nicht so recht gewusst, was sie mit ihm anfangen sollen. Und jetzt, ja, ist er auf eine sensationelle dritte Reihe Center.
Ja, ich finde auch Smith Pelly beeindruckend. Also den hatte ich ja teilweise während den Playoffs eigentlich schon komplett abgestempelt. Der hat ja dann für den Tom Wilson in die erste Reihe, ist er da mal reingerutscht.
Ja.
Und der hat ja, also das war ja unterirdisch, was der angeboten hat. Aber bei dem war es auch so. Der hat dann plötzlich, ging einfach alles. Und dann auch das Tor, das der Ausgleichstreffer dann im entscheidenden Spiel zum 3-3. Also ja, irgendwie die Scheibe springt ihn an den Schlittschuh und dann macht er den im Fallen. Und das ist, also hättest du mich da 2 Wochen vorher gefragt, hätte ich gesagt, der reißt sich da alle Kreuzbänder durch bei der Aktion und er macht ihn halt rein. Und das war, ja, es hat dann einfach aus allen Waffen wurde gefeuert und es hat einfach jeder getroffen, so gefühlt. Und ja, das Ganze fußt halt irgendwie auch auf den Teamgeist, der dann draus entstanden ist. Die waren so fokussiert. Also das ist jetzt keine Plattitüde, aber natürlich versuchst du da mal zu entlocken, ja, glaubt ihr schon dran und der Cup ist da und keine Ahnung. Aber alle Jungs von Washington waren derart im Tunnel und derart fokussiert. Und wie gesagt, ich denke, das merkt man schon, wenn jeder sagt, ja, das muss ich jetzt sagen, weil es der Trainer gesagt hat. Aber die haben sich da zu keiner Sekunde irgendwie abbringen lassen und die waren so nur auf dieses eine Ziel aus. Und das hat vielleicht dann auch in den entscheidenden Momenten den Unterschied gemacht. Zumal Vegas, das haben sie auch selber gesagt, zu spät einfach reingekommen sind. Also sie haben gemeint, wir haben zum ersten Mal überhaupt angefangen nachzudenken, was wir da eigentlich machen. Die haben die ganze Saison gespielt, es hat geklappt. Ein Gegner ist nach dem nächsten gefallen, nächste Überraschung und plötzlich sind die im Stanley Cup Finale und die ganze Welt schaut drauf und ich glaube, dass das so der Moment war, wo die zum ersten Mal gesagt haben, ja, was machen wir hier eigentlich? Und ich glaube, dass das schon der Fehler war, weil im Endeffekt die ersten 3 Spiele sind sie von ihrer Hockey-DNA ja doch ordentlich abgerückt. Hatte natürlich auch was mit den Capitals zu tun. Aber als sie dann wieder angefangen haben, das Knights-Hockey zu spielen, war es für meine Begriffe eigentlich schon zu spät.
Also ich habe 2 Sachen. Einmal, weil Fetz ja das mit den individuellen Spielern angesprochen hat, das trifft ja eigentlich auf jede Serie zu, die Vegas gespielt hat. Also ich finde, in jeder Serie könntest du sagen, die individuellen Spieler sind immer bei den Gegnern besser gewesen. Ich finde es halt, und bei den Caps könnte man sogar dasselbe im Conference-Final, Eastern Conference-Final sagen, dass Tampa Bay individuell stärker besetzt war als die Capitals. Aber das darauf wollte ich jetzt nicht hin. Ich wollte jetzt darauf hin, warum haben es ausgerechnet die Washington Capitals geschafft, dieses Vegas-Spiel komplett zu neutralisieren? Da mache ich mir seitdem Ovechkin den Stanley Cup hochgestemmt hat, mache ich mir darüber wirklich einen Kopf und ich komme irgendwie nicht drauf. Also es kann ja nicht nur die Neutral Zone Trap sein.
Ich will ihn nicht unterbrechen.
Ja.
Ich will nur den schnellen Satz
zu Ende bringen. Wenn ich bei Winnipeg drauf schaue, die ja eigentlich quasi Power gegen Power spielen konnten und trotzdem 4-1 verloren haben in der Serie. Ich verstehe einfach nicht, warum ausgerechnet Washington, die ich glaube, in jedem anderen Finale im Westen wahrscheinlich auch als Außenseiter gesehen hätte, warum ausgerechnet die das geschafft haben, gegen Vegas so stark auszusehen.
Also ich habe ein paar Ansätze. Du hast natürlich einmal die Timely Goals und Timely Saves Thematik. Ja. Da war Washington einfach besser als Vegas und Timely Goals halt auch deswegen, weil du halt einfach, also wenn die Gefahr ist so riesengroß, wenn die Capitals Überzahl spielen, wenn du da diese erste Powerplay-Formation, ich habe mir in den Playoffs echt oft Gedanken gemacht, welches ist die beste Back 3 da, also in dem 1-3-1, also zentral, rechts, links. Also du hattest natürlich, du hast Hetman, Kucherov, Stamkos gehabt bei Tampa Bay. Du hattest bei Winnipeg, hattest du Wheeler, Laine und Bufflin. Und du hast jetzt bei den Capitals, hast du Carlson, Backström und Ovechkin. Und das ist halt schon Wahnsinn. Ich hätte sogar damals, als ich mir die Gedanken gemacht habe, gesagt, Tampa Bay ist noch mal ein bisschen besser, weil Kucherov halt auch noch ein Shooter ist. Also du hast dann praktisch da den Triple Threat eigentlich. Aber also das ist ja, wie es da brennt. Und dann hast halt Oshie auch noch im Slot in dieser Überzahlformation. Und dazu noch Kuznetsov auf dem Eis in der besten Powerplay-Formation von den Capitals. Also das ist brutal. Und das ist halt für Timely Goals nicht so schlecht. Und vor allem, wenn du halt den möglicherweise besten Torjäger aller Zeiten auf dem Eis hast, ist das für Timely Goals und für Führungstreffer, die ja dann sehr in die Hände der Capitals spielen, nicht so schlecht. Und dann haben sie ja proben, wirklich üben können. Gegen die Penguins ist mir das schon aufgefallen, dass sie bei Führung halt wirklich überhaupt nicht mehr aggressiv gespielt haben, sondern wirklich diesen Stiefel durchgezogen haben und ja, wie es Christian vorher gesagt hat, 2-3 oder nenn's 1-1-2 oder 1-3-1, die haben teilweise dann mit Libero noch im eigenen Drittel gespielt. Gegen Tampa Bay, gegen für mich die Mannschaft, die es mit am besten beherrscht, die Scheibe kontrolliert ins gegnerische Drittel zu bringen mit Centern wie mit Spielern wie Kucherov und Point zum Beispiel, das komplett rausgenommen teilweise. Und einfach geübt schon und das halt dann auch geschafft gegen Vegas, ja, dieses Tempo rauszunehmen. Und ich habe es vorher schon mal gesagt, manchmal ist diese Serie auch wieder in dieses Run and Gun zurückgefallen und dann waren die Golden Knights wieder da, aber die Capitals haben irgendwie geschafft, das wieder rauszuholen aus diesem Run and Gun und halt einfach kontrolliert zu spielen. Und dann hatten sie den Vorteil.
Ja, sind auch immer wieder in die Schuss- und Passwege reingekommen. Also gerade die Golden Knights waren ja eigentlich eine Mannschaft, die gerade im Offensivdrittel sehr verspielt waren, immer nochmal geschaut haben, kann ich nicht nochmal ablegen, ist dann noch jemand besser positioniert. Und es war im Endeffekt immer die Tür zu. Also egal, wo die hingeschaut haben, sie hatten erstens keine Zeit zum Überlegen, sonst kam nämlich schon der Hit voll drauf. Und das Zweite war, sie hatten meistens auch keine wirkliche Anspiel- oder Schussstation, weil die gut in den Passwegen standen. Also alleine die Zahl der geblockten Schüsse insgesamt, jetzt nicht nur von Ovechkin, sondern von der kompletten Mannschaft, das war ja zumindest in den ersten 3-4 Spielen komplett irre, was die da weggeblockt haben. Und jetzt lass mal nur die Hälfte davon aufs Tor gehen. Also ich weiß nicht, Holtby hat solide gespielt, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass Holtby der ultimative Faktor war in dieser Serie. Nee. Stattdessen auf der anderen Seite muss ich sagen, Flurry ist für mich der Hauptgrund, dass Vegas überhaupt so weit gekommen ist. Der hat ja alles kalt gestellt, was kam. Der war die riesige Mauer, die da hinten drin stand. Und ja, korrigiert mich gerne, aber gegen Washington war er das nicht.
Na, aber also da würde ich widersprechen, weil also ich würde einfach sagen, du hast dann gegen Washington, also wir haben the safe, ja, wie es Pierre McGuire dann sofort gesagt hat. Also Holtby gegen Tuck in der Schlussphase von Spiel 2, als es da noch 2-1 steht für die Washington Capitals. Also da kann es in die Verlängerung gehen, dann wissen wir, da kann alles passieren, dann kann es auf einmal 2-0 für die Golden Knights stehen. Das war für mich übrigens, also klar, eine Kombination von Größe der Bühne, von dem Safe selber und vor allem natürlich von Zeitpunkt, und das Ganze noch im Gift-Zeitalter. Klar ist das ein überragender Save, aber Flurry hatte dann im nächsten Spiel, da gab es gleich wieder eine 2-auf-1-Situation, Kuznetsov, Ovechkin, machte auch einen brutalen Save. Und der Unterschied war für mich, dass halt einfach die Spieler vor den beiden Torhütern einfach mehr für Holtby getan haben, beziehungsweise gegen Flurry. Also sowohl die Capitals im eigenen Drittel vor ihrem Tor im Slot besser waren, als auch im gegnerischen Drittel. Wenn du schaust, Ovechkin in diesem Spiel 3 mit dem 1-0, das war der 5. Schuss hintereinander, der auf Flurry gekommen ist, in einer Sequenz. Also 5 Versuche haben sie da bekommen. Und das ist halt einfach, da kannst du einem Torwart irgendwie, klar waren die Save-Percentage war nicht mehr so hoch, aber also hat er wirklich Böcke gehabt? Also Holpi hatte diesen brutalen Bock da in Spiel 3, aber hat Fleury wirklich einen gehabt, wo du gesagt hast, den muss er doch haben? Klar, das kannst du immer sagen, ja, besser hält ihn, immer besser. Aber wenn du sagst, das ist ein Riesenfehler, habe ich...
Also ich würde jetzt sagen, so ein Kapitalschnitzer nicht. Aber ich finde so, dass 2, 3 Soft Goals waren schon dabei. Übrigens auch der alles entscheidende Treffer dann. Das war, glaube ich, ein Schuss von Connolly, der ihm dann durch die Beine kullert und hat keinerlei Übersicht über die Scheibe und Ella klopft ihn da noch rein. Und dann war, glaube ich, in Spiel 2 müsste das auch gewesen sein. Ja,
aber das war auch das war Ding Szene. Mit dem Scheibenverlust von Spisa, ne?
Klar.
Also bei Ella, also...
Der Fehler passiert, denke ich, immer vorher, sonst müsste der Torhüter gar nicht
machen. Ja, klar.
Aber ich meine, das sind halt so Sachen, die wären ihm vorher nicht passiert, weil er da eben überirdisch war, übermenschlich und hat da eben alles rausgekratzt. Aber er hat dann doch für mich zu oft gemenschelt. Und wenn natürlich das so ein Riesenfaktor ist für Vegas und wie gesagt, für mich unbestritten war er der Faktor schlechthin bei den Golden Knights. Und jetzt kriegt er halt 2, 3 Dinge, die halt jetzt nicht gerade unhaltbar waren. Ja, aber ich gebe dir auch völlig recht. Die müssen natürlich vor ihm besser aufräumen. Gerade so die zweiten Pucks dann, wie es auch Ella dann beim alles entscheidenden Tor, den muss irgendjemand da wegkehren, ohne Wenn und Aber. Und das war nicht das erste Mal, dass das passiert ist. Auch diese Fünffachsequenz, die war auch sofort wieder im Gedächtnis. Ja, natürlich müssen die mehr machen, aber wie gesagt, 2, 3 Dinger, meine ich, waren schon dabei, die du dann haben musst, zumindest auf den absoluten High-End-Weltniveau dann ganz am Ende.
Aber
also Tom, du hast es schon angeschnitten mit Spisa und
Theodore. Also gut, wir können nochmal über Fleury sprechen dann auch, aber also gerade, ich finde halt auch, dass man gerade dann in den letzten Spielen dann eben mal gesehen hat, dass es halt dann doch nicht so gute Einzelspieler sind bei Vegas und das Kollektiv so ein bisschen zerbröselt ist und du dann gesehen hast, dass Theodore auch mal einen Fehler macht oder Spisa einen Fehler macht, einen Scheibenverlust hat. Zum Beispiel.
Ja, also Theodore, es war Spiel 3, glaube ich. Also da hätte er die Schlittschuhe am besten in der Kabine gelassen. Da waren ja 3, 4 Sachen dabei, wo Fleury dann auch, oder was, Spiel 4, ich bin mir nicht sicher, 3 oder 4 auf jeden Fall in Washington.
Spiel 3.
Ja, und der hat ja wirklich 3, 4 Mal das eigene Drittel angezündet und einmal oder zweimal ist dann auch das Tor draufgefallen. Ja, mei, aber das ist halt ein junger Typ. Der dann halt auf dem Niveau dann einfach mal den Fehler macht, weil er eben noch jung ist, weil er eben noch kein John Carlson ist, der halt schon so viele Schlachten dann ausgefochten hat. Ja, sicherlich irgendwann dann auch eine Qualitätsfrage.
Ich wollte zu Fleury noch sagen, dass dass es Washington auch eigentlich ganz gut gemacht hat, ihn halt in Bewegung zu bringen. Er war ja die ganzen Playoffs relativ aggressiv in seinem Stellungsspiel. Winnipeg hat das schon versucht, ihn dann so von links nach rechts zu bewegen, hat das nicht so gut hinbekommen. Ich glaube, da lag es dann wohl auch eher auch daran, dass die Verteidigung da noch besser mitgeholfen hat, die Verteidigung der Golden Knights. Und gegen Washington hat ja viele Tore geschossen, wo es von links nach rechts ging, wo Fleury in Bewegung war, wo er dann quasi out of position ist. Und das sind dann, glaube ich, auch die Aktionen, wo man dann vielleicht auch den Eindruck gewinnen kann, dass es jetzt einer ist, den er hätte halten müssen oder halten können. Und den hat er vielleicht in einer der Runden vorher auch gehalten, beziehungsweise hat da irgendwie noch was reinbekommen hat dann das Tor verhindert. Also Washington hat eigentlich, glaube ich, durch die Spielweise in der offensiven Zone auch dafür gesorgt, dass Fleury wieder menschlich aussah. Aber es war ja auch eigentlich jedem von uns klar, dass Fleury nicht mit einer 95% Safe Percentage aus den Playoffs geht. Und wenn, dann nur mit einem Stanley Cup Sieg der Golden Knights.
Ja, definitiv. Also Washington, du hast es perfekt gesagt, eben diese lateralen Bewegungen, glaube ich, nennen sie das immer. Das haben sie einfach gut gemacht, weil die eben immer einen freien Spieler noch gefunden haben. Und da war einfach die Defensive auch anfällig. Die war vorher so stark, auch das Penalty-Killing. Und in der Finalserie hast du von der Stärke ja nur noch wenig gesehen. Und es war immer irgendjemand frei, irgendjemand an der Hintertür, den sie dann gefunden haben. Und wenn der natürlich dann den One-Timer rauslässt, ja, dann wird schwierig. Deswegen nochmal, also Fleury war jetzt nicht der Grund, warum wir ausgeschieden sind, aber er hat halt auch kein Spiel gestohlen. Also so ist es vielleicht besser ausgedrückt, ja, dass er eben nicht der Faktor war, der dann halt so ein 3 Unhaltbare rausholt und deswegen gewinnen sie. Am Ende war es sicherlich das Zusammenspiel aus allen Faktoren. Ja.
Also Galant hat nach Spiel 2 war das Safe, ne, von Holtby, ja. Und der war ja, ich glaube, 3 oder 2,5 Minuten vor dem Ende gewesen. Und Galant hat ja danach in einem Interview gesagt, dass er in dem Zeitpunkt wusste, dass das Spiel vorbei ist. Mit 2 Minuten auf der Uhr und einem Goalie draußen. Und dann, wenn Holtby macht diesen Safe, und dann sagt Galant danach, okay, da war das Spiel vorbei. Also das zeigt ja eigentlich, wie man, also da hat Holtby quasi Spiel 2 gestohlen, wenn man so will.
Genau.
Aber Fleury hatte keine Möglichkeit, 2 Minuten vor Schluss mit 2-1-Führung ein Spiel zu klauen, also ab. ja, aber wir könnten das hin und her diskutieren. Ich finde übrigens auch, dass dieser Save von Holtby, wie gesagt, ich habe es vorher schon mal gesagt, im GIF-Zeitalter ist er auf einmal der greatest Save ever und zumindest im Stanley Cup-Finale. Aber ich glaube, den hat man 5, 6 Mal gesehen in der NHL in dieser Saison. Vor allem, wenn Tuck die Scheibe richtig erwischt und wenn die hochgeht, dann hat der Holtby überhaupt keine Chance. Also dieses...
Du bist auch eher Team Dave Loso.
Nein, aber dieses Rüberschiften, das haben die Goalies mittlerweile so gut drauf, ja. Und das sieht man so oft, geile Saves nach Querpässen und One-Timern. Da haut mich einer, der mit der Kelle bei einer flachen Scheibe rausgeholt wird, haut mich nicht so vom Hocker. Aber ich habe es ja vorher gesagt, Kombination aus Größe der Bühne, die größte Bühne, die es in der Sportart gibt, Zeitpunkt und eben Ausführung macht das natürlich zum super Safe und halt wahrscheinlich zu dem Safe der Serie. Und für mich war immer noch Spiel 3 ist so der endgültige Wendepunkt in der Serie und dann macht halt Ovechkin da das 1-0. War für mich das Tor dann, das wichtigste Tor der Serie. Und dann hast du halt Holtby einmal hinten und Ovechkin vorne und hast halt da schon mal 2 der Superstars. Aber das ist jetzt natürlich sehr weit runtergebrochen.
Ist es für euch denn, oder anders, wir drei sind uns schon einig, dass Ovechkin zu Recht den Playoff-MVP gewonnen hat?
Ist ja,
von meiner Seite aus, ja.
Ist ja auch Playoffs-MVP und nicht Final-MVP. Richtig,
deswegen, ja.
Ja, also auch das haben ja Elliot Friedman und dieses Mal war es ja nicht Jeff Merrick, sondern David Amber diskutiert. Oder was? Nee, dieses Mal war es wieder Jeff Merrick. Egal, auf jeden Fall ich komme immer wieder zu diesem Podcast, weil ich ihn einfach sehr, sehr gerne höre. 31 Thoughts, an alle, die ihn nicht kennen.
Absolute das ist so wie Hockey Buddies, nur auf Englisch.
da haben sie auch gesagt, also gerade wie Ovechkin, der die Capitals ins Finale gebracht hat. Also ich meine, die haben ja zweimal, darf ich nicht vergessen, die waren schon 2-3 hinten gegen die Lightning. Also haben zweimal da den Kopf aus der Schlinge gezogen und Ovechkin hat war in Spiel 3 hat er zwar nicht getroffen, aber war da einfach der Anführer. Und in Spiel 7, also in Spiel 6 hat er nicht getroffen, die haben sie gewonnen und in Spiel 7 macht er dieses 1-0 dann gleich früh für die Capitals, die ziehen ins Finale ein und dann war es ab einem gewissen Zeitpunkt fast schon Selbstläufer, da hast du gesagt, Tom, also das war dann irgendwann klar, dass die Capitals das holen. Und auch wenn Kuznetsov dann vielleicht die punktemäßig bessere Finalserie gespielt hat, war Ovechkin halt einfach da. Der Kapitän und der Anführer, der sein muss und der vielleicht früher nicht war oder es wurde ihm zumindest unterstellt, insofern Conn Smythe Trophy verdient und dann auch die Party danach verdient.
Also den Cup nicht mehr hergeben wollte, ja. Ja, da ist einfach auch viel, viel abgefallen. Und ja, ich finde, er hat sich entwickelt. Es ist nicht mehr der Ovechkin, den wir alle kennen. Wie gesagt, dieser Egomane. Und seine Tore hat er trotzdem gemacht. Also obwohl er sich ein bisschen verändert hat, ist er keineswegs ungefährlicher geworden. War Hauptrunden-Top-Torjäger und bester Torjäger in den Playoffs. Darf man nicht vergessen. Also schon allein deswegen gerechtfertigt, aber eben, weil er auch anders geworden ist, dass er sich eben auch über die Tore seiner Mitspieler genauso freut wie seine eigenen. Also der ist ja auf der Bank also rumgesprungen wie ein Rumpelstilzchen, das war ja der absolute Wahnsinn. Und er blockt Schüsse, er fährt Checks, er arbeitet nach hinten mit. Und das war einfach wirklich alles dieses Unterordnen, auch dieses als Kapitän, dieses Anführen, Leading by Example. Und das war einfach der Unterschied im Vergleich zu den Vorjahren. Und die Capitals haben ja meines Erachtens nach eine schlechtere Truppe, zumindest auf dem Papier von den Jahren zuvor. Aber jetzt hat's geklappt, weil vielleicht eben diese Teamhygiene einfach besser war. Und wenn dann ein Zahnrad ins andere greift, dann kommt eben sowas bei raus. Und Ovechkin war da für mich eins der großen Zahnräder, eben weil er eben so gespielt hat, wie er gespielt hat. Und gab nicht wenige, die gesagt haben, also unter Ovechkin werden die niemals den Stanley Cup holen. Und jetzt hat er es dann doch geschafft. Übrigens ganz, ganz nette Anekdote, die ich gehört habe. Ich weiß gar nicht mehr woher. war, dass Ovechkin geheiratet hat und Barry Trotz, sein Trainer, war eingeladen, nach Russland zu kommen. Und ich weiß nicht, ob es stimmt oder nicht, aber auf der Hochzeit vom Ovechkin muss sich Trotz seinen Kapitän da mal ein bisschen zur Seite gezogen haben und ein längeres Gespräch geführt. Wer weiß, vielleicht war genau das der Inhalt des Themas, dass er da sich einfach ein bisschen verändert. Also was auch immer er gesagt hat, es scheint geklappt zu haben.
Ja, und wir hatten auch zwei Teams im Finale, an die vor der Saison keiner so wirklich geglaubt hat, ne? Also ich meine, Vegas war ja klar. Irgendwie hat jeder gesagt, ja, wenn das Team vielleicht bis Dezember eine Rolle um die Playoffs mitspielt, ist das schon ein Erfolg, dass sie jetzt ins Stanley Cup Finale gekommen ist, ist natürlich der Wahnsinn. Und bei Washington war das auch so. Ich meine, da hat sich selbst der Manager nach der letzten Saison hingestellt und hat gesagt, okay, das war's jetzt. Unser Fenster ist wieder geschlossen. Und Ovechkin hat, ich meine, das wurde jetzt auch viel zitiert die letzten Tage, dann vor der Saison dieses berühmte, mittlerweile berühmte Zitat gesagt, we're not gonna be fucking sucked this year. Ich meine, das sind, vielleicht unterschätzen wir als, oder vielleicht unterschätze ich das jetzt mal im Besonderen, als jemand, der versucht, rationaler drauf zu schauen, auch einfach dieses, was das auslöst, wenn von außen gesagt wird, ja, aus euch wird nichts, also dieses, was in einem Team passiert, wenn von draußen gesagt wird, da kann nichts draus werden, die werden, also bei Washington gab es nicht wenige, die gesagt haben, das gab es genauso viele, anders gesagt, die wie bei Vegas gesagt haben, Vegas wird keine Rolle um die Playoffs spielen, da gab es genauso die Leute, die gesagt haben, dass Washington wahrscheinlich keine Rolle um die Playoffs spielen wird, beziehungsweise schwer haben wird, überhaupt in die Playoffs zu kommen und dass sie dann in den Playoffs keine Rolle spielen bei Teams im Osten wie immer noch Pittsburgh, wie Tampa Bay oder halt dann spätestens im Stanley Cup Finale, wenn du Teams aus dem Westen hast, wie Winnipeg, wie vor allem die Nashville Predators. Und ja, also vielleicht haben wir alle das auch irgendwo unterschätzt, dieses gegen die Regeln zu spielen oder so gegen die Wahrscheinlichkeiten zu spielen und sich immer wieder daran zu motivieren, dass eh keiner an das Team glaubt und das allen beweisen zu müssen.
Ich habe mir irgendwann mal, ich weiß nicht, ob das noch Ende der Regular Season oder irgendwann in den Playoffs, als ich mir den Playoff-Baum mal angeschaut habe, gedacht, jetzt kann ich sagen, warum eigentlich nicht die Capitals? Weil das irgendwie auch ein bisschen passt, finde ich. Ja, also die Jahre, wo sie die President's Trophy gewonnen haben, da haben es die Leute eher von ihnen erwartet, war vielleicht auch der Druck ein bisschen höher, dann finde ich ja eigentlich auch so viel, haben sie gar nicht verloren. Also das haben wir, glaube ich, auch mal besprochen, Tom, vor ein paar Wochen oder in der Regular Season noch, dass dann mal hieß, das ganze Team bricht zusammen. Du hast ja trotzdem noch irgendwie halt Kuznetsov, Ovechkin, Backström in den ersten beiden Sturmreihen halten können. Du hast einen Oshie mit dazugenommen, du hast einen Carlson hinten ja weiterhin gehabt, beziehungsweise ja dann auch noch eben halt den Carlson auch nochmal ja unterstützen können durch Supporting wieder. Also das ist wieder das, was schon auffällig ist. Ja, aber durch glückliches
Supporting, ja, musst du dazu sagen.
Ja, klar, da kannst du immer im Nachhinein sagen, das ist Glück oder es ist Können. Wie war es letztes Jahr bei den Pittsburgh Penguins in den letzten beiden Jahren? Die haben ja auch dann einfach ja Leute gefunden, die mit den Topstars halt funktionieren. Jetzt bei Washington Wilson wieder in der ersten Reihe. Ich meine, das kann mir auch keiner sagen, dass der Trotz sich immer gedacht hat, ja, da muss ich den Tom Wilson hinstellen, sondern das probiert man halt mal aus und dann funktioniert's und ja, dann kannst du im Nachhinein sagen, das ist, war das Händchen oder es war Glück oder sonst was, aber also, du musst halt, es funktioniert ja nicht nur mit den Topstars, du brauchst halt einfach auch die Leute, die du dazu packen kannst. Kempny war auch eher ein Glückstreffer, dass der halt da mit Carlson auf einmal das erste Verteidigerpaar oder ein Top-Verteidigerpaar bilden kann. Ja, und sie waren zweimal ja eine Niederlage vom Ausscheiden entfernt. Sie waren gegen Columbus 0-2 hinten in der ersten Runde und da in Spiel 3 auch schon hinten. Also das sind so viele Faktoren.
In jeder Serie waren sie hinten.
Ja. Ja, vielleicht hat genau das dann zusammengeschweißt. Also bei Vegas, finde ich, war es von Anfang an schon so. Und bei Washington eher im Laufe der Saison. Also Vegas hat sich ja von Anfang an auf die Fahnen geschrieben. Wir sind die Golden Misfits, also die Außenseiter, die Outlaws. Und also die haben diese Karte ja bewusst gespielt und auch perfekt inszeniert irgendwo. Und auch Lukas Bieser hatte das gemeint. auf die Frage hin, warum der Teamgeist so gut ist, weil den hatte Vegas ja zweifelsohne auch. Und da hat er gemeint, naja, wir hatten erstens mal nichts anderes übrig, als uns zusammen zu raufen nach dem Expansion Draft. Und zweitens waren wir alle derart angepisst, dass uns unsere Vereine nicht geschützt haben, dass wir überhaupt quasi hier gelandet sind, dass wir uns gedacht haben, ja, und jetzt erst recht. Und im Endeffekt genauso haben sie es dann auch umgesetzt. Erstens mal clever zusammengestellt, obwohl es die nicht geschützten Spieler waren. Und dann sind die halt wirklich raus und haben sich gedacht, ja, und jetzt kommt das nächste Team und das nächste. Und jedes Mal zeigen wir euch, warum es ein Fehler war, uns gehen zu lassen. Und da war es, finde ich, schon die ganze Saison so. Und bei Washington, ich habe das eigentlich schon perfekt gesagt, das waren halt viele so kleine Rückschläge. Und sie haben trotzdem immer wieder einen Weg gefunden. Und das ist genau diese Resistenz, die sie im Finale dann nochmal einen Panzer drumherum gebaut haben. Und dann waren die auch von Vegas nicht mehr klein zu kriegen.
Ein Gedanke noch von mir. Ja, ich wollte noch einmal kurz Barry Trotz, wir haben ja alle einmal mindestens kurz erwähnt, aber Barry Trotz, sehr guter Coach, sensationeller Typ. Also immer bei mir bleibt diese Hot Lap, die er da vor dem einen Morning Skate gedreht hat. Also die Runde, um das Training zu eröffnen, bleibt bei mir hängen. Einfach ein paar lockere Sprüche und halt, ja, jetzt auch endlich mal belohnt, genauso wie eben Ovechkin oder das Duo Ovechkin-Backstrom oder die Capitals halt endlich erlöst.
Aber auch Gerard Gallant kann man da nochmal erwähnen. Der hat Vegas, finde ich, auch sehr, sehr gut eingestellt und in den anderen Runden hat natürlich auch das Coaching dann entschieden, warum. Also ich meine, mit so einer Truppe gewinnst du nicht einfach nur mit Glück. Das ist auch Coaching, gutes Goaltending, aber das ist dann halt, finde ich, auch Coaching. Die Art und Weise, wie Vegas gespielt hat, fand ich sehr inspirierend. Fand ich auch sehr, sehr schön teilweise. Also war sehr modernes Eishockey. Ich meine, wir haben ja vor dem Finale gesprochen, Fetzi. Das ist halt, wenn man die sich anschaut, das macht schon Spaß. Also, dass ich am Ende der Saison sage, ich gucke mir ein Spiel der Vegas Golden Knights gerne an, hätte ich vor der Saison halt auch nicht gedacht. Und ich bin gespannt, was sich da jetzt halt über den Sommer und in den nächsten Jahren daraus entwickelt, ob sie das behalten können oder ob das jetzt wirklich nur so ein One-Hit-Wonder war und dass jetzt dann quasi die Entwicklung quasi erst beginnt, die sie eigentlich vor der Saison angekündigt hatten, dass sie irgendwann in 3 Jahren um die Stanley Cup Playoffs mitspielen wollen und in 5 Jahren den Stanley Cup holen.
Wird interessant, auch von der Fanbase. Man sagt ihnen immer nach, so ein bisschen Retorte oder so, was ich übrigens überhaupt nicht finde in Vegas. Ich bin auch gespannt, also gerade so jetzt die erste Euphorie und dann gleich wirklich aus den Startlöchern rausgeschossen, aber wenn man ein bisschen tiefer reinschaut in die ganze Kiste, dann merkt man schon, dass da mehr dahinter steht, als man denkt. Also es ist überhaupt nicht Retorte, die Leute dort identifizieren sich zu 1000% mit diesen Golden Knights und klar, die sind alle irgendwann mal zugezogen, also jetzt wirklich Vegas Born, wie es so schön heißt, es sind die wenigsten da, aber sie identifizieren sich mit dieser Stadt und sie lieben ihre Stadt und sie lieben auch ihre Golden Knights. Und deswegen glaube ich, weil viele gesagt haben, ja, in den nächsten Jahren fällt das auseinander und die Arena wird nicht mehr voll und dann kommen die Footballer auch noch dazu. Glaube ich nicht. Ich glaube, dass sie ihre Berechtigung haben werden, auch wenn es mal schlechter läuft, weil sie es einfach erstens mal von Anfang an gut aufgezogen haben, zweitens eine unfassbare Identität geschaffen haben und drittens, wie du eben schon gesagt hast, ein unfassbar unterhaltsames Eishockey spielen. Und deswegen glaube ich, dass das auch in Zukunft funktioniert wird, auch wenn es jetzt dieses Märchen dann im letzten Kapitel leider dann nicht gut ausgegangen ist.
Okay, Haken hinter die Finalserie. Gratulation an die Washington Capitals zum Stanley Cup 2018. Sollen wir nach Deutschland springen, Tom, oder sollen wir noch die unschöne Seite dieses Sports auch besprechen?
Ja, wie ihr möchtet. Also die unschöne Seite, du meinst die Eric Hartson-Geschichte?
Die Erik Karlsson-Geschichte, dann gab es einen Text
die Dan Cassillo-Geschichte,
von Nick Boynton, ein Video von Dan Cassillo, was eben wieder in Richtung Kopfverletzungen geht. Karlsson, die Auseinandersetzung mit Hoffmann, die ich irgendwie immer noch nicht ganz greifen kann und nicht ganz kapiere. Also es ist ja jetzt auch in den letzten Tagen ja viel abseits des Eises passiert.
Ja, also bei der Karlsson-Geschichte geht es ja hauptsächlich um die Frauen und dabei um die Verlobte von Mike Hoffman und halt die Frau von Eric Karlsson, die schon im Mai eine Anklage eingereicht hat gegen die Verlobte von Mike Hoffman, wo es darum geht, dass sie Cyberbullying betrieben haben soll. sich über die Frau von Eric Carlson lustig gemacht hat, sie beleidigt hat und ihr da so ein bisschen nachgestellt hat. Dazu muss man wissen, dass die Carlsons Anfang diesen Jahres ihren Sohn quasi verloren haben. Das war eine Totgeburt. Daraufhin hat wohl ein Account oder unter anderem ein Account bei Instagram halt so ein paar Sachen geschrieben, die halt nicht so toll waren. Die ganze Geschichte ist jetzt vorgestern, glaube ich, öffentlich geworden, weil das in Nordamerika ja auch normal ist, dass dort dann so Gerichtsakten und so frei zugänglich sind. Und sich da eine Journalistin auch ein bisschen umgehört hat in Ottawa. Und ja, jetzt kommt die ganze Sache so ein bisschen nach und nach nach draußen. Mittlerweile ist es halt auch so, dass eventuell sich sogar der Trade, also Mike Hoffman sollte zur Trade-Deadline zu den Winnipeg Jets eigentlich abgegeben werden. Da hieß es, dass Hoffman wohl mit seiner No-Trade-Clause da widersprochen hätte. Jetzt mittlerweile gibt es Gerüchte, dass es eventuell daran gescheitert ist, dass halt bekannt war, dass es da irgendwie im Locker-Room Probleme gab zwischen Mike Hoffman und Eric Carlson, dass so ein Thema, dass das Thema halt bekannt war. Ja, keine sehr schöne Geschichte, vor allem keine schöne Geschichte, weil es halt die Ottawa Senators betrifft, die vorletzte Saison quasi ein Tor vom Stanley Cup-Finale entfernt waren, letzte Saison halt wirklich abgerutscht sind, ihr langjähriger GM ist verstorben, also das ist wirklich eine ganz, ganz schlimme Situation da gerade in Ottawa und ja, ich glaube, also die Trade-Value von Mike Hoffman hätte nie so gering sein können für einen Spieler mit eigentlich, sag ich mal, sportlich diesem Wert. Und selbst Eric Carlson jetzt zu traden mit der ganzen, also wäre schon schwierig geworden, ihn so zu traden und jetzt mit dieser ganzen Geschichte noch hinten dran, ist wirklich nicht schön. Dann, ja, also, ja, ich glaube, damit haben wir es dann halt abgehakt, wenn ihr dazu noch was sagen möchtet.
Ja, ne, die Frage ist halt, es war eigentlich überhaupt nicht mehr vorstellbar, dass Hoffmann und Carlson dann nächste Saison in einer Mannschaft spielen, oder? Mit der Geschichte nee. Jetzt.
Schwer. Ja. Also, ja, ganz ehrlich, wenn euch das passiert, ihr wart auch schon mal in der Eishockey-Mannschaft, also ich könnte da schwer einen auf Teamgeist dann machen. Also entweder löst sich das Problem halt von selbst oder man muss es von außen lösen. Aber ganz ehrlich, in einer Mannschaft zu spielen, wo derart viel verbrannte Erde schon ist, boah, also halte ich ehrlich gesagt für unmöglich, zumindest wenn du irgendwas erreichen willst. Du siehst ja jetzt im Finale, was du für einen Teamgeist gebraucht hast, um weit zu kommen und fängst dann da im Endeffekt schon an, auf einer nicht vorhandenen Basis was draufzubauen. Also das kann aus meiner Sicht nicht gut gehen.
Ich meine, es geht halt auch um die Sachen, die dort gesagt wurden. Also, dass diese Verlobte von Mike Hoffman quasi der Frau von Eric Carlson unterstellt haben, hat, dass sie quasi dafür verantwortlich ist, dass sie das Kind nicht bekommen konnte, dass dort wohl Sachen passiert sind, dass sie Eric Carlson eine schlimme Verletzung gewünscht hat, damit Mike Hoffman besser in Fokus kommt in Ottawa und so Geschichten. Also, das ist schon eine Sache, die sich dann so sehr auf den Teamgeist. Also da ist kein Teamgeist mehr. Also das kann ich mir schwer vorstellen, dass die beiden Spieler dann halt auch langfristig irgendwie zusammenspielen wollen und irgendwie was gemeinsam da erreichen wollen. Und wie gesagt, für Mike Hoffman, also ich meine, das ist ja nun bekannt, das ist seine Verlobte, die werden heiraten. Welches Team der Liga wird ihn nehmen? Das ist halt schwierig. Wer will sich so eine Person, die dann, sag ich mal, jetzt nicht den direkten Draht zum Lockerroom hat, aber die irgendwie so ein bisschen außenstehend ist, aber trotz, also, oder nee, die, ja, ich weiß nicht, so, das ist ja keine dritte Person, das ist immer so eine zweieinhalb Person, sag ich mal, also wer will sich sowas dazu holen, wer will sich potenziell Ärger ins Team holen, also das, ja,
ist ja, zumal man ja sieht, wie wichtig auch gerade diese halben Personen, wie du es jetzt ja gerade genannt hast, wie wichtig die dann auch tatsächlich sind. Also nach dem Stanley Cup Sieg von den Capitals waren ja die kompletten Familien auf dem Eis, unter anderem auch die Eltern von Philipp Grubauer, die Susi und der Peter und die wurden von allen Capitals Spielern gedrückt und die sind jetzt ja wirklich nicht oft da, dass du jetzt sagst, die stehen immer am Rink und schauen zu, sondern die kommen halt ein paar Mal im Jahr dann ihren Philipp besuchen. Und die wurden da wirklich von allen geherzt und teilweise auch in Deutsch angesprochen. Ich glaube, Tom Wilson war es, der gesagt hat, irre oder unfassbar auf Deutsch. Und ja, ich habe mir gedacht, Donnerwetter, also in der Truppe stimmt's wirklich. Also ich glaube, das ist nicht zu vernachlässigen, wenn es dann auch nicht nur unter den Spielern, sondern dahinter auch noch scheppert. Also schwer.
Das andere Thema, das uns auch natürlich immer wieder verfolgt, ist das Thema Kopfverletzungen. Jetzt also nochmal Players Tribune Artikel von Nick Boynton und Video 5 Minuten, das man sich eigentlich anschauen muss von Dan Gasillo, der gesagt hat, er wird seine Stanley Cups mit den Chicago Blackhawks eintauschen dagegen. Oder wird sie hergeben, wenn sie ihm wieder dafür, dass es ihm wieder besser geht. Also der wirklich Probleme hat und ja, es wird dann doch irgendwie, Tom, wir sprechen es ja auch immer wieder an, aber ja, das poppt dann wieder so auf und das wird aber dann doch, wird dann wieder unter den Teppich gekehrt. Also die Aufmerksamkeit oder die Awareness ist nicht so hoch, wie sie sein sollte, finde ich.
Also bei Dan Casillo fand ich das begann, glaube ich, so mit Beginn der Stanley Cup Playoffs, dass er auf Twitter sehr etwas aktiver wurde und immer wieder verschiedene Zeitungen und Leute aus den Medien angeschrieben hat, wenn sie irgendwas zu gewissen Situationen in Spielen geschrieben haben und dann halt auch immer wieder direkt die NHL angetwittert hat. Und da hatte man schon so das Gefühl, okay, da ist jemand, der möchte auch gehört werden, der möchte eine größere Plattform bekommen. Und jetzt hat er es halt über das Players Tribune halt dann bekommen und hat dieses Video produzieren lassen, wo ja nicht nur er drin auftaucht, also er ist die treibende Person, derjenige, der dort hauptsächlich im Fokus steht, aber da sind ja auch Spieler wie Andrew Albert, der bei den Vancouver Canucks zum Beispiel gespielt hat, im Video zu sehen. Ja, das ist, du hast schon recht, das ist halt ein Thema, die NHL versucht, gerade weil auch dieses laufende Verfahren ja momentan noch läuft, die ganze Sache eher so ein bisschen immer wieder klein zu halten, aber das ist kein Thema, wo sie sich verstecken kann. Das wird halt immer wieder aufkommen. Wir hatten das auch in den DEL-Playoffs, wo dann vielleicht auch falscher Ehrgeiz bei den Spielern dabei ist, falsche Beratung, wo dann dieses, wir müssen dieses einzelne Spiel jetzt unbedingt gewinnen, größer ist als der Gedanke daran, dass man mit 40 Jahren noch den Namen seiner Kinder sich an den Namen seiner Kinder erinnern möchte. Das sind 5 schwere Minuten, dieses Video, finde ich. Aber um zu verstehen, was in diesen Spielern vorgeht und was das halt wirklich mit den Spielern halt macht, was das auslösen kann, und das dann von einer Person zu hören, die vielleicht auch schon knapp an dieser ganzen Selbstmordgeschichte vorbeigeraschelt ist, zu hören. Gerade wenn man überlegt, dass ja einige Spieler das in den letzten Jahren halt nicht geschafft haben und sich dann das Leben genommen haben. Das ist schon schwer zu hören, aber auf der anderen Seite ist es halt auch wichtig, dass es da ist und einfach da einen gewissen Fokus schafft und vielleicht dann eine neue Generation Eishockeyspieler entsteht, die da ein bisschen mehr Awareness für haben, ein bisschen besser darauf auf sich auch aufpassen. Ich meine, um das mal in ein positives Licht zu bringen, der Sport ist ja sauberer geworden als das, was wir in den 80ern gesehen haben. Also wir haben jetzt nicht mehr dieses Rumgehacke und dieses nach 3-4 Minuten der Pass ist weg, noch ein Check fahren und sonst was, außer Tom Wilson gegen Marshes so. Aber der Sport ist ja prinzipiell sauberer geworden, aber er ist halt auch schneller geworden.
Genau, das wollte ich gerade sagen. Also du hast halt vielleicht weniger solche Situationen, aber wenn es halt dann mal kracht, dann halt so wahnsinnig schnell und so wahnsinnig hart, dass es vielleicht gar nicht so auffällig ist, vielleicht im Nachhinein, dass es seltener ist.
Die Frage ist ja, was kann die Liga dagegen tun? Ja. Also wie gesagt, die nehmen alle die NHL ins Visier. Man muss halt ehrlich sagen, wenn jemand kämpfen will, dann weiß er ja, worauf er sich einlässt. Das ist für dich immer nochmal eine andere Geschichte. Dann ist es auch Sache der Teams. Nehme ich mir einen Goon dann überhaupt ins Team, wenn ich doch das Ganze sauberer machen will? Da geht es dann schon weiter. Willst du die Ausrüstung verändern? Also die meisten auch jetzt in den Finals, die machen ihren Helm nicht mal unten zu, sondern die setzen den einfach wie so eine Walnussschale obendrauf und ja, aber das ist doch dann eigentlich auch von den Spielern verursacht. Und ich glaube, das Einzige, was wirklich schlimm ist, aber da kannst du auch niemanden schützen, auch als Liga nicht, es sei denn, du sperrst die Spieler sehr, sehr lang oder komplett, das sind eben diese Blindside-Hits. Also das ist das, was, glaube ich, am meisten Schaden verursacht, weil du siehst es nicht kommen, du hast für einen Bruchteil der Sekunde keine Körperspannung und es schlägt halt sowas von ein. Und ich glaube, dass da der schlimmste Schaden passiert, aber die Frage ist, was kann die Liga tun, wenn sich ein Spieler denkt, so, und jetzt treffe ich dich mit der größten Härte, die ich habe, egal was passiert, aber ich ziehe es jetzt durch, was willst du machen? Du kannst den Einschlag nicht verhindern, du kannst höchstens den Spieler ja danach sehr, sehr lang sperren, aber ansonsten frage ich mich, was soll die NHL jetzt da dagegen tun?
Ja, du hast halt oft, also ich diskutiere auch öfter auf Twitter dann über, gibt's klar, oft sind es halt nur kurze Videoausschnitte und Frage, ist es jetzt ein Headshot oder nicht, aber also ich weiß jetzt auch nicht, ob die europäische Regel da umsetzbar wäre in der NHL, wahrscheinlich nicht. Also dass alles, was gegen den Kopf geht, einfach halt schon mal mindestens eine Disziplinar, also mindestens eine 2+10 nach sich zieht. Aber also ich finde, diese Checks werden immer noch zu wenig, zu selten und nicht hart genug bestraft.
Ich finde einen interessanten Gedanken, den hatte Jeff Merrick noch zu Merrick versus Wyszynski Zeiten immer wieder nach außen getragen, dass das Equipment einfach auch zu gut schützt mittlerweile.
Ja.
Ich weiß nicht, also Fetzi spielt ja selber. Chris auch, ja?
Ja.
Ja, dann wisst ihr ja, wie das aussieht, also wie man quasi ohne Trikot quasi dann rumläuft, was man da auf den Schultern für einen Schutz hat. Und wenn man das vergleicht mit dem Schutz, der vor 10 Jahren, 15 Jahren getragen wurde, was Jeff Merrick da halt immer gesagt hat, wenn der Check dir selber nicht mehr wehtut, also wenn du derjenige bist, der checkt und der tut dir selber nicht mehr weh, dann wirst du quasi immer weiter an die Grenze gehen, bis du es selber wieder merkst. Und dann wird der Check halt härter. Und die Gehirnerschütterung kommt ja nicht immer nur davon, wenn du direkten Kopfkontakt hast. Du kannst ja auch eine Gehirnerschütterung erzeugen, wenn du einen gut an der Schulter triffst und der Kopf dann halt anfängt zu wackeln. Also das ist, vielleicht ist es das der Weg, dass man das Equipment vielleicht ein Stück zurückfährt. Gerade, also nicht, dass es unsicherer wird, aber einfach so, dass es vielleicht, ja, dass man halt nicht mehr aussieht wie ein Kleinwagen, sondern dass man vielleicht aussieht wie ein Dreirad. Keine Ahnung.
Ja, aber das ist ja auch in der NFL das Thema, dass die Helme ja eigentlich nicht mehr in erster Linie Schutz sind, sondern in erster Linie Waffe sind. Und da ja auch schon, ich glaube mal, was Heinz Ward, der ehemalige Pittsburgh Steeler, vorgeschlagen hat, wieder zu diesen Lederhelmen zurückzugehen, weil keiner ist so idiotisch und springt fast ohne Schutz Kopf voraus in den Gegenspieler rein, aber mit dem Helm, den sie halt haben, machen sie es. Und ja, du hast recht, also ich meine, das Equipment ist mittlerweile so gut, dass du halt selber tatsächlich keine Schmerzen mehr hast, wenn du so einen Check oder wenig Schmerzen hast, wenn du so einen Check fährst. Also das ist, und vor allem dann noch Schulter gegen Kopf, da hast du selber gar keine Schmerzen.
Ja, und die NFL ist ja den Weg gegangen. Die haben ja, also wenn man sich da alte Videos anguckt hier, ich weiß nicht, ob ihr die OJ-Dokumentation gesehen habt, also diese OJ versus the People, diese Serie, da sind ja auch alte Football-Szenen drin zum Beispiel, wenn man da guckt, was die da für Schulterpolster haben im Vergleich zu dem, was wir jetzt in der NFL sehen, die sind ja den Weg gegangen, den Schutz wieder ein bisschen zurückzuschrauben.
Ja.
Ja gut, die Frage ist halt, kriegst du es dadurch dann geregelt oder hast du da nicht wieder andere Verletzungen, die da mehr reinkommen? Also wie gesagt, ich glaube, man muss halt auch bei den Verursachern anfangen und nicht erst dann, wenn es im Endeffekt schon passiert ist. Und passiert ist es schnell. Wie gesagt, wenn du da dich um eine Sekunde verschätzt, dann schlägt es halt schon ein und kannst es meistens auch nicht verhindern. Weil ich glaube, was sie gut machen, ist, was jetzt zum Beispiel mit diesen ganzen Handverletzungen, die es gab, durch die Stockschläge und das haben sie jetzt ja eigentlich sehr gut in den Griff bekommen. Also wenn du in der NHL irgendwo mit deinem Schläger rumfummelst, sei es jetzt Haken oder Halten oder Stockschlag, es wird rigoros abgepfiffen. Aber das Problem ist, bei den Blindside-Hits, da kannst du nichts. Also da ist es dann schon zu spät meistens.
Ja. Was wollte ich jetzt sagen? Jetzt habe ich den Faden verloren. aber du hast halt... ja, ich habe den Faden verloren.
Ich finde halt, also was aufgefallen ist, vielleicht lege ich dir so den Faden ja wieder hin. Es ist schon auffällig, dass die Liga sich ja da auch entwickelt hat in den letzten Jahren. Also diese klassischen Enforcer hast du eigentlich gar nicht mehr. Also mir fällt jetzt spontan kein Team ein, was noch so einen klassischen Enforcer angestellt hat. Du hast, also weil es mittlerweile auch wichtiger ist, 4 Reihen aufs Eis zu stellen, die halt irgendwie auch eventuell mal ein Tor produzieren können. Guck dir Vegas an. In Vegas hat Ryan Reeves gespielt, aber der hat dann irgendwann auch nicht mehr wirklich eine Rolle gespielt, beziehungsweise der hat eine Rolle gespielt als Eishockeyspieler und weniger dafür, für das, was Ryan Reeves eigentlich bekannt war. Tom Wilson ist für mich so, dass der wahrscheinlich Milan Lucic 2.0, ein Spieler, der halt einfach eine physische Waffe ist, aber gleichzeitig halt auch ein sehr guter Eishockeyspieler sein kann. Milan Lucic ist halt trainierter Boxer und ist halt, glaube ich, einfach jetzt mittlerweile ein bisschen zu langsam geworden. Der kann aber halt auch Eishockey spielen. Und wenn es dann halt mal hart auf hart kommt, dann kann er halt auch mal eine Faust ins Gesicht schlagen. Ich glaube, das ist schon eine Entwicklung in der NHL, die der NHL auch hilft, dass du halt diese klassischen Enforcer nicht mehr hast, dass du diese abgesprochenen Schlägereien zum Bully eigentlich gar nicht mehr siehst, sondern wenn es mal zu einem Faustkampf kommt, ich meine, die meisten sind dann relativ schnell beendet, das sind dann Raufereien, würde ich es eher sagen. Das ist, glaube ich, schon der richtige Weg, weil ja, diese Schlägereien fand ich eh nie so wirklich cool. Ich meine, die können dich schon pushen, aber ich weiß nicht, das ist... Oh. Unser Kleiner ist wach.
Deswegen habe ich den Faden auch verloren, weil ich mich darauf konzentriert habe, beziehungsweise rausfinden wollte, wo das ist. Ich habe ihn jetzt wieder gefunden.
Ja.
Oder musst du weg?
Nein, das ist alles gut. Meine Frau ist da. Der Kleine ist halt ein bisschen krank gerade.
Okay. Ich wollte gute Besserung.
Danke. Ich werde dich ausrichten.
Ich schließe mich an. Ich wollte sagen, dass Dan Cassillo ja auch... in dem Video sagt, wenn er gewusst hätte, also wenn ihm das früher jemand gesagt hätte, dann hätte er vielleicht, wäre er vielleicht da mit dieser Information auch anders umgegangen. Da muss ich halt auch sagen, das glaube ich nicht, beziehungsweise du musst es halt den Leuten dann schon wirklich deutlich machen, beziehungsweise du musst ihnen halt einfach auf die Finger klopfen, den Spielern, und sagen, hey, du kannst, du darfst nicht mehr jetzt, ja. Und das haben wir ja auch schon ein paar Mal besprochen hier. Du brauchst halt, und da spreche ich halt jetzt über die Vorgehensweise, wenn es einen Verdacht auf eine Gehirnerschütterung gibt, du brauchst halt einfach Leute, die sagen, hey, stopp, geht nicht mehr. Ja, und das dürfen keine Mannschaften von, keine Leute von den Teams sein, sondern es müssen einfach unabhängige Leute sein, die sagen, hey, pass auf, das ist ein Anzeichen für eine Gehirnerschütterung, weil du machst es ja nur noch schlimmer, wenn du dann weiterspielst und dich noch weiter anstrengst.
Ja gut, aber diese Aufklärung, das kann ich mir schon vorstellen, dass das ein Problem war und dass das jetzt erst die letzten Jahre
ja, aber ich sage, hätte es ihm damals jemand gesagt, in Spiel 7 im Stanley Cup Finale, hey, du darfst nicht wieder drauf aufs Eis, weil du könntest eine Gehirnerschütterung haben. Ich glaube, kein Spieler würde dann sagen, okay, ja, mach ich erstmal langsam. Ist ja nur Spiel 7 im Stanley Cup Finale.
Aber ja, gab es nicht jetzt vor ein paar Tagen auch dieses Bild, was auf Twitter kursierte, wo drauf stand Concussions are for Pussies, was halt irgendwie in irgendeinem NHL Locker Room hing? Was ein Gag in Anführungszeichen gewesen sein soll.
Ja, aber das ist halt so, du hast dann immer noch dieses Bild, harter Sport und du musst da durch und da, ja, und anderes, auf der anderen Seite hast du halt, ja, Leute, die halt Angst haben um ihr Leben, im Endeffekt.
Ja.
Ja, aber ein gewisses Risiko weißt du doch, also wenn du dich in ein Rennauto setzt, weißt du, es kann der Moment passieren, wo die Bremse nicht mehr bremst und du schlägst ein. Und ich schätze halt, das ist beim Eishockey ähnlich. Du weißt ja im Endeffekt, also Christoph, ganz ehrlich, wenn wir die Schlittschuhe anziehen, muss uns auch klar sein. Natürlich sagen wir nicht, oh, heute könnte ich mich verletzen. Aber uns muss doch klar sein, dass wir einen Sport machen, der zu Verletzungen führen kann. Und ich glaube halt nicht, dass es Spieler gibt, die sagen, ich habe niemals gewusst, dass das passieren kann. Ja. Weil ganz ehrlich, wir spielen jetzt noch auf einem... ja, keine Ahnung, niedrigen, semi-professionellen Niveau. Aber die Jungs, wenn ich da mal so einen 100-Kilo-Schrank trifft, also ich würde da, glaube ich, in 1000 Teile zerspringen. Aber das weiß ich doch, wenn ich das mache. Also wenn ich mich doch dazu entscheide, Profi-Eishockeyspieler zu werden und gegen Zdeno Chara zu spielen, der wahrscheinlich so viel, ja, Wucht hat wie eine Kanone, dann, ja, weiß ich irgendwo, was auf mich zukommt. Natürlich kannst du nicht voraussehen und sagen, na ja, aber Kopf- und Gehirnerschütterung, ja, das muss ja auch nicht passieren, das muss ja auch nichts passieren. Aber es kann halt. Und immer, wenn du da rausgehst, musst dir halt bewusst sein in dem Job, es kann einschlagen und dann kann es folgenreich werden. Also ich weiß nicht, was der beste Weg ist, ob dann nicht wirklich ein Arzt sagen muss, pass auf, das war's jetzt für dich. Aber im Endeffekt, es bleibt ja seine Entscheidung. Wenn er sagt, pass auf, ich fühle mich nicht gut oder ich kann es nicht, ich habe Angst oder whatever, dann ist es ja immer noch deine Entscheidung zu sagen, ja, es geht heute nicht.
Ja, aber die triffst du in der Situation halt nicht. Also, ich meine, wenn ich, also, Ich habe auch, wenn ich krank war, eine Grippe hatte und erkältet war und eigentlich nicht bei 100% war, habe ich auch zu meinem Trainer gesagt, ich spiele, also jetzt nicht Eishockey, sondern Fußball, aber also du meinst ja immer, du bist stärker, als du wirklich bist. Das ist halt einfach das Problem. Dass der Sport mit Risiko verbunden ist, klar, das muss den Leuten bewusst sein, aber also ich glaube, es ist immer noch nicht bei allen angekommen, was das eben mal auswirken kann, und das alles trotz dieser Videos oder ja, spielen auch im deutschen Eishockey, von dem man immer wieder hört, dass es ihnen schlecht geht. Also es wird halt immer so wieder, ich glaube, es wird halt einfach so, ja, das ist halt auch diese Doppelmoral im Sport, dass man sagt, ja, klar, gehört irgendwie dazu, jetzt wieder schöne Tore und schöne Saves. Das ist halt, ja, ist leider so.
Und bei Flurry hätte man beim Stanley Cup-Finale jetzt auch drüber diskutieren können.
Ja, der Smith Pelly rumpelt voll in ihn rein. Der hat, ja. Wie viel Gehirnerschütterung hatte Flurry schon, ja?
Und dann, in dieser Saison auf jeden Fall, ich glaube, eine, und ja. Hatte dann ja nochmal so ein Setback und dann war er dann nochmal raus, ja. Wegen derselben Gehirnerschütterung. Ja. Also so.
Ja, und dann nimmst du da den wichtigsten Spieler sozusagen raus. Ne?
Ja. Ja, aber verletzt ist verletzt, das ist es eben. Und deswegen wäre es vielleicht wirklich nicht schlecht, wenn das ein neutraler Arzt sagt, also nicht der Mannschaftsarzt von den Golden Knights, und dass auch nicht Flurry sagt, ich kann spielen, sondern dass dann halt vielleicht der Arzt sagt, nee, du kannst eben jetzt nicht spielen, ja. Aus den und den Gründen, weil es die und die Folgen hat. Und wenn das wiederum klar geregelt wäre, dann würde der von dieser Injured Reserve Liste gar nicht runterkommen. Und dann bliebe den Golden Knights ja gar nichts anderes übrig, als dann einen anderen spielen zu lassen. Natürlich wäre das sportlich verheerend, aber wenn wir moralisch das sauber machen wollen würden, dann müsstest du so angehen, weil andererseits, ja, genau das, was du angesprochen hast, ich gehe auch mit Erkältung aufs Eis, weil ich mir denke, ja, mei,
ist das halt so. Das tut ja auch gut. Also, mir macht es die Nase immer frei.
Naja, aber so also das, ich habe mir jetzt auch gerade gedacht, das ist natürlich ein saudummer Vergleich jetzt, aber also du kannst natürlich, wenn du wirklich eine Grippe hattest, dann, ja, Herzmuskelentzündung und, also es kann ja. Natürlich auch, also wenn du wirklich krank warst, kann es schon schlimme Folgen haben.
Ja, jetzt auch gedacht, ich hab jetzt ja natürlich ist es doof, keine Frage, ja. Aber heiß bist du ja trotzdem drauf. Und eben. Ich glaube, bei denen ist es dann nochmal mehr. Und deswegen, wie gesagt, der Einzige, der dich rausziehen kann, weil wenn jetzt zu euch der Doktor gesagt hätte vor dem Training, hätte gesagt, Junge, wenn du jetzt spielst, dann sehen wir uns im Krankenhaus wieder, du spielst nicht, dann hättest du auch nicht gesagt, ach, Doc.
Ich habe diese Saison einmal... James Neal
hatte doch die Situation, wo der Trainer da, also nicht Jared Gallant, sondern irgend so ein Assistant-Coach oder so, doch zu ihm gegangen ist und ihm auf die Schulter geklopft hat, irgendwas gesagt hat. Und Neal hat ganz klar No gesagt. Und das war kurz nach einer Situation, wo er auch was am Kopf abbekommen hat. Und Neal hat mehrfach No gesagt und hat ihn dann ignoriert. Also ich weiß nicht, ob das vielleicht so eine Situation war, wo man ihn in diesen Quiet Room bringen wollte. Aber ich meine, da sind wir dann halt auch wieder bei der Verantwortung der Spieler für sich selbst. Aber es ist halt auch, wie Fetzi vorhin schon sagte, wenn du im Finale stehst, wenn es um alles geht, vertraust du dann noch auf das rationale Denken der Spieler oder musst dann halt vielleicht wirklich einfach, weiß ich nicht, gibt's dann 5 Minutes vor Concussion Protocol oder so als eine Art Strafe oder so, keine Ahnung.
Ja klar, aber es ist halt dann wieder diese Doppelmoral. Also auf der einen Seite, ich verstehe es, wenn du sagst, ich spiele weiter, aber auf der anderen Seite kann ich mich dann noch nicht hinstellen und sagen, hätte ich das nur gewusst oder ja, die NHL ist dann schuld, dass es mir schlecht geht. Ja, dann hat er die Entscheidung, so hat es auch klingt und die Folgen sind brutal, da brauchen wir nicht drüber reden. Aber im Endeffekt die Entscheidung, dass das passieren kann, hat er ja wirklich dann fahrlässig in Kauf genommen. Das war ja seine Entscheidung dann. Und dann finde ich halt diese Doppelmoral, dass du dich danach hinstellst, das mag jetzt auf diesen speziellen Fall nicht zutreffen oder könnte oder wie auch immer, aber dann finde ich, kannst du danach nicht hingehen und sagen, die Liga ist dann schuld, weil dann ist dann der Spieler in dem Fall wirklich selbst schuld.
Es ist halt schwierig, weil wir reden hier halt auch über verschiedene Zeitalter in der NHL, ne? Also da, wo dieses offene Verfahren halt gerade ist, da geht's halt um Situationen, wo Teams und Liga quasi aktiv darauf eingewirkt haben, dass Spieler spielen, obwohl sie eindeutige Gehirnerschütterungssymptome hatten. Und die Teamärzte haben gesagt, nee, du spielst, hier nimm mal eine Kopfschmerztablette und dann geht das wieder. Wo Spieler dann wirklich schon quasi während ihrer aktiven Karriere Alkoholprobleme hatten, schon bereits Spätfolgen einer Gehirnerschütterung und sowas vorzuweisen hatten. Und jetzt kommen wir ja auch aufgrund dessen dahin, dass die Aufklärung eine ganz andere ist, dass diese ganze Quiet-Room-Geschichte, dass Spieler schon während des Spiels untersucht werden können, aus dem Spiel rausgenommen werden, dieser Concussion-Spotter, der in jeder Arena mittlerweile sitzt, beziehungsweise in dem sogenannten War Room in Toronto, dass Spieler ein gewisses Protokoll durchlaufen müssen, nachdem sie eine Gehirnerschütterung hatten. Da sind wir noch lange nicht da, wo zum Beispiel, das habe ich jetzt auch während der NBA Finals gelernt, dass die NBA wirklich ein ganz striktes Verfahren hat, das, was Spieler auch wirklich rausnimmt, wo die NBA das reguliert. Da war mit Kevin Love einer, der eine Gehirnerschütterung hatte, der dann wirklich ein Protokoll durchlaufen musste, um wieder zu spielen. Und das Protokoll wurde von der Liga geführt. Ich weiß nicht genau, wie es in der NHL ist, ob es da ein Liga-Protokoll gibt oder ob das durch die Teamärzte geführt wird, im Beisein von einem unabhängigen Arzt, keine Ahnung. Aber wir kommen ja schon dahin. Aber die Frage ist halt, wie reagierst du, wenn es im laufenden Spiel, wenn es in der dritten Minute von Spiel 7 Stanley Cup-Finale passiert, wenn jemand da irgendwas am Kopf abkriegt? Ist dann, lass es Connor McDavid sein. Nimmst du den besten Spieler, den die NHL momentan hat, nimmst du den dann raus, um zu gucken, ob der eine Gehirnerschütterung hat? Der normale Menschenverstand sagt ja. Und ich sage auch ja. Aber sagt der Spieler ja? In dem wahrscheinlich größten Spiel seiner Karriere, ist halt die Frage. Und wie regulierst du das dann? Kannst du den dann dazu zwingen, rauszugehen? Was ist, also ich meine, Connor McDavid, wenn der 10 Minuten im Quiet Room ist, hat keine Gehirnerschütterung. Und er hat von vornherein gesagt, ich bin okay. In den 10 Minuten wird aber das Spiel entschieden. Das sind Sachen, das ist halt extrem schwer. Und dann kann ich auch verstehen, dass es da momentan noch keine Lösungen gibt. Aber da muss es irgendwann eine Lösung für geben. Da muss irgendwie ein Weg gefunden werden, damit umzugehen, um halt solche Geschichten wie die von Dan Casillo oder von anderen Spielern einfach weniger zu hören, beziehungsweise dann irgendwann nicht mehr zu hören oder hören zu müssen.
Christian, hast du noch ein bisschen Zeit?
Wir
haben vergessen, dir zu sagen, dass es auch mal ein bisschen länger dauert.
Das macht gar nichts. Die Themen sind ja super.
Es ist ja mal wieder nach Mitternacht geworden. Also, das ist ja mal, ist ja eigentlich bei uns die Regel, weil wir immer recht spät aufzeichnen und dann, ja, geht's immer in die Nacht rein. Also, ich habe ja auch schon, als ich weggegangen bin, um einen Podcast aufzunehmen, hat's auch schon gute Nacht geheißen, obwohl der Abend eigentlich noch lang war. Egal. Christian, sollen wir ein bisschen nach Deutschland auch gehen, weil ich denke,
tobt euch aus. Ich habe eh keinen Schlafrhythmus mehr.
Ja, genau. Man hat vielleicht schon erkannt, dass du aus Franken kommst. Ich habe es davor auch gesagt, bei der Vorstellung aus Nürnberg ganz genau. Und deswegen kannst du ja über das deutsche Eishockey und über die DEL, vor allem über die Thomas Sabo Ice Tigers auch sprechen. Und wir haben ja jetzt, seit wir das letzte Mal aufgezeichnet haben, damals war der Wechsel von Maxi Kammerer und von Dominik Cahun in die NHL schon klar. Jetzt sind aber noch Yasin Elis und auch Brooks Masek dazugekommen. Und über Elis, ja, kannst du natürlich eine Menge erzählen. Letztes Mal war da Sebastian Böhm da und da sind wir auch schon auf Elis gekommen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich denke, dass Elis sogar die besten Chancen hat, von denen, die jetzt gewechselt sind, sich da auch wirklich durchzusetzen.
Ja, da kann ich dir jetzt nicht wirklich widersprechen, ehrlich gesagt, weil es einfach, glaube ich, ein bisschen was mit dem Eishockey in der NHL zu tun hat und dann natürlich auch mit der Persönlichkeit von Yasin Elis an sich. Denn, also Yasin, man muss dazu sagen, hat bei uns in der Top, also bei den Ice Tigers in der Top-Reihe gespielt und ist einfach von seiner Statur vielleicht ein bisschen, in Anführungszeichen, zu klein für die NHL, aber macht das wiederum weg mit unfassbar viel Power. Also das ist ein Energiebündel, der kann gut Schlittschuh laufen, der kann gute Pässe spielen, der kann nur ein Tor schießen, ist aber auch physisch. Und ich glaube, dass diese Eisfläche in Nordamerika dem Stil von Yasin Elis noch 10-mal mehr entgegenkommt, als jetzt die Eisfläche in Deutschland oder in Europa. Deswegen glaube ich, dass erstens das schon mal ein guter Grund ist, warum es der Yasin drüben packt. Und zweitens, weil er einfach ein Spieler ist, der den Biss hat. Also wer ihn vor 4 Jahren noch gesehen hat und wie er jetzt aussieht, der Junge hat sich so unfassbar auftrainiert. Also der besteht gefühlt nur noch aus Muskeln. Und er hat einfach Biss. Also er ist so ein Spieler, der beißt sich einfach rein. Und er lässt dann auch nicht locker, sondern erst, wenn es dann wirklich durch ist. Und deswegen glaube ich, es sind ja schon einige vor ihm gescheitert, beim Weg rüber zu gehen. Aber ich glaube, dass genau deshalb Elis nicht scheitern wird, weil er sich da wirklich bis zum Ende durchbeißt. Ich habe zufällig heute noch mit ihm telefoniert und er hat gemeint, ja, also er denkt schon, dass er halt erstmal viel AHL spielen wird, wie das halt immer so ist. Die wollen dich drüben ja auch mehr oder weniger ein bisschen auf die Probe stellen und schauen, ob du da bestehen kannst und durchhältst oder ob du gleich wieder wegrennst. Und wie gesagt, er hat gemeint, ja, mir ist schon klar, dass ich da viel AHL spielen werde. Er hat jetzt einen Einjahresvertrag unterschrieben und will sich trotzdem durchbeißen. Und ich glaube, dass das schon mal ein guter, guter Ansatz ist, um rüber zu gehen, weil viele sind einfach ein Jahr rüber, haben das dann ein Dreivierteljahr probiert, haben gemerkt, ja, die mögen mich nicht, das gefällt mir nicht so gut, dann gehe ich halt wieder. Ich glaube aber, dass er schon alleine die Willensstärke hat, um das eben zu packen. Und dazu, ich hatte es ja eben angerissen, kommen dann halt auch noch ausgezeichnete Eishockey-Fähigkeiten einfach mit dazu.
Ja, und bei ihm, also er könnte, also ich könnte mir ihn in der NHL in der dritten Reihe vorstellen, als einer, der halt, der natürlich arbeitet, vielleicht auch Penalty killt, ab und zu mal auch ein Tor macht drin. Aber ich könnte mir echt auch vorstellen, dass der so ein gut funktionierendes Duo noch ergänzt in einer der beiden ersten Reihen und dann, also so wie jetzt Wilson bei den Capitals in den Playoffs. Und dann wissen wir ja, dann kann es eine große NHL-Karriere auch nochmal geben. Also dann kannst du vielleicht dann an einer guten Saison, also das ist alles natürlich Spekulation, aber ich denke, also das ist die Decke für ihn. Kannst du nach einer guten Saison halt vielleicht dann doch mal einen 3-4-Jahres-Vertrag für 3-4 Millionen oder so unterschreiben, wenn das funktioniert. Ja. Und eben, was du gesagt hast, also er hat dann die Physis, also ich meine, bei Kamera würde ich sagen, ähnlicher Spielertyp wie Elis. Elis finde ich ist stärker. Cahoon ist halt einfach ein Center und ich habe es hier auch schon mal gesagt, ich bin skeptisch, weil ich sein Defensivspiel nicht besonders schätze. Und dann haben wir Tom ja auch noch Brooks Masek. Und auch da könnte ich mir vorstellen, so schnell, hat sich jetzt auch zum guten Zwei-Wege-Spieler entwickelt in München. Vegas Golden Knights könnte auch funktionieren. Also ist schon interessant. Kann natürlich auch alles schief gehen bei allen, die jetzt rübergegangen sind, aber ich würde sagen, bei allen Versuchen ist es wert, oder Tom?
Ja, und die Verpflichtungen haben mir dann auch Angst gemacht um die ein, zwei Eisbahn-Spieler, die da irgendwie noch im Gespräch waren mit möglichen NHL-Wechseln, aber bisher ist ja da noch nichts bekannt, nichts passiert. Ja, scheint halt, also da hat das Olympiaturnier auf jeden Fall, glaube ich, genau das gemacht, was sich vielleicht auch einige Spieler erhofft haben. Ich fand jetzt bei Brooks Masek natürlich interessant, dass es ausgerechnet die Golden Knights sind, weil ich mir da nicht vorstellen kann, dass die halt einfach so, ich weiß jetzt nicht, wie bei denen die AHL-Struktur ist, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass die jetzt einfach so x-beliebig irgendwelche Spieler von irgendwo verpflichten, sondern die scheinen da schon was zu sehen, irgendwas sich zu erwarten. Wollen sich das mal anschauen. Wie gesagt, ich weiß nicht, wie ihr AHL-Team gerade aussieht, ob sie Brooks Masek vielleicht auch eher für die AHL verpflichtet haben. Aber warum soll der nicht auch in der NHL spielen? Also ich meine, der Kader der Vegas Golden Knights wird jetzt, ja gut, außer sie traden für Eric Carlson, verpflichten John Carlson und John Tavares noch dazu. Ich glaube, das Cap Space hätten sie, dann sieht es vielleicht anders aus. Aber so, ich glaube nicht, dass die Golden Knights jetzt im nächsten Jahr so großartig anders aussehen werden. Und warum soll da nicht ein Brooks Masek da mal eine Chance haben für, weiß ich nicht, vielleicht dann mal Alex Tuck auf der Tribüne und Brooks Masek macht 5 Spiele oder sowas in die Richtung, ja. Und bei den Calgary Flames bin ich bei dir, was Yassin Elis angeht. Warum soll der nicht auch vielleicht in die erste oder zweite Reihe rücken können? Also so von seiner Spielintelligenz her. Ich verfolge ja nun die kanadischen Teams ein bisschen näher und bei den Flames war das ganze Jahr über auch die Rede, dass sie Probleme hatten, einen dritten Reihenpartner für die Reihe mit Johnny Gaudreau und John Monahan, die ja in der Regel zusammenspielen, zu finden. Einer, der da halt auch so ein bisschen für sie mitarbeitet. Und Yassin Elis war in Nürnberg einer, der für die Reimer-Reihe halt gearbeitet hat und dann halt seine Punkte produziert hat. Und warum soll er das nicht in der NHL auch machen? Es ist natürlich auch ein Wunschdenken jetzt aus unserer Sicht. Die Geschichte hatten wir schon öfter, dass Spieler, die vermeintlich gar nicht das Niveau hatten, sage ich mal, dann irgendwie da einen Weg gefunden haben, in einer größeren Rolle zu spielen.
Wir schauen Raffel in Philadelphia an zum Beispiel.
Ja, also ja, oder Alex Burrows bei den Vancouver Canucks über Jahre.
Ja, also wie gesagt, ich denke, man muss erstmal kleine Brötchen backen. Erste, zweite Reihe auf lange Sicht, das wäre natürlich das Nonplusultra. Also ich glaube, für ihn geht es erstmal darum, jetzt überhaupt auf dem NHL-Radar aufzutauchen. Und dann kann man sicherlich schauen, wo es dann hingeht. Aber ich glaube, erstmal den Sprung zu schaffen, dass du überhaupt im NHL-Line-up stehst, ist, glaube ich, schon eine unfassbare Hürde. Wie gesagt, man hört so viel, dass die dich dann grundlos wieder runterschicken. Also ich glaube, da hat Corby Holzer auch schon viel durchmachen müssen, was das angeht, der immer gutes Feedback bekommen hat, wo die Leute zu ihm sagen, Junge, du machst alles richtig. Und dann schicken sie ihn 2 Tage später dann nach San Diego runter in die AHL. Es ist hart, also das darf man, glaube ich, nicht unterschätzen. Und da muss er dann einfach drauf bleiben. Und so schätze ich ihn aber auch ein. Also er hat gemeint, um ihn da zu zitieren, ich gebe Vollgas und mehr kann ich eh nicht machen. Und ich glaube, das ist genau die richtige Einstellung. Und dann wirst du auf kurz oder lang da auch auftauchen. Zumal Calgary, Tom, korrigier mich, aber ich glaube, die können so jemanden echt gut gebrauchen. Die haben jetzt auch nicht die Spielerstärke, wie jetzt eine andere Mannschaft noch haben würde, wo du sagst, ja, da kommt er einfach nicht vorbei. Aber ich glaube, dass der da echt helfen kann, weil er eben so ein Energiebündel ist und so ein Arbeitstier. Und ich glaube, so jemanden hast du immer gerne in der Mannschaft, sei es jetzt in der AHL oder in der NHL, weil er eben auch ganz viel für alle anderen mitarbeitet. Das war in Nürnberg ja auch nicht anders. Steven Reinbrecht, genialer Center, überragender Spielmacher, aber halt auch nicht mehr der Lauffreudigste. Und die ganzen Meter in dieser Top-Reihe hat eben Yasin Elis gemacht, das darf man eben nicht vergessen. Und hat trotzdem seine Punkte gemacht, sehr viel sogar. Und deswegen, ja, also für mich ist gar nicht mal so eine Überraschung. Ich war eher verwundert, dass noch keiner gefragt hat. Ich meine, klar, du hast natürlich die Nürnberger Vereinsbrille da immer ein bisschen mit auf, aber selbst wenn ich die runternehme, ja, dann fallen mir eigentlich jetzt schon über die letzten 2-3 Jahre immer 2 Spiele auf, wo ich mich die ganze Zeit gefragt habe, wie ist eigentlich Nordamerika jemals ohne die ausgekommen? Und das ist eben Yasin Elis und zum Zweiten auch Leo Pföderl für mich.
Ja, wir haben also ohne Nürnberger Brille sind wir auf den gleichen Trichter gekommen letztes Mal. Also ich zumindest, der Sebastian vielleicht noch ein bisschen mehr in Nürnberger Brille. Bisschen.
Ja, wir sehen ihn halt auch oft.
Und ja, deswegen, ja.
Also auch Pföderl, ne, der hat einen Handgelenkschuss, das ist, also da mal irgendwo am Plexiglas ein Kreuzchen hin und der donnert dir die Scheibe da mit 150 km/h drauf. Das ist, also, da zieht dir die Schlappen aus. Und ist auch sehr komplett. Ist auch wie Alex Tuck ein bisschen physisch und ja, das sind gute Spieler und ich finde, sie haben die Chance verdient, sich einfach mal zu zeigen. Wenngleich es natürlich jetzt aus Ice Tigers Sicht der Super-GAU jetzt irgendwo ist, bei den Abgängen jetzt im Sommer. Aber nochmal, also Yassi hat sich die Chance sowas von verdient und ich hoffe, er nutzt sie.
Zu Leo Pföderl möchte ich gerne Marco Pfleger zitieren. Ja, der Leo, der macht das eine Chance, 4 Tore. Oder so ähnlich. wir haben ja einen Edelhörer, Le Affon, und der hat das Ganze ja dann schon mal mit Depth Chart der Calgary Flames als Antwort auf den Kollegen Sebastian Böhm heruntergebrochen. Konkurrenz ist groß bei den Calgary Flames. Ich sehe ihn definitiv hinter Goodrow und Tkachuk. Bennett hat den fadenscheinigen, aber realen Vorteil, mal ein Top-4-Pick gewesen zu sein. Furland war zuletzt überraschend stark. Frolik ist immer noch sehr effektiv. Kann mir aber trotzdem vorstellen, dass er sich mit Brouwer, Jankowski sowie eventuell jetzt mit Freekick, Klimchuk, Mangiapane oder Gordon noch nie gehört, plus einem möglichen Free Agent in der Auseinandersetzung um eine der Flügelpositionen in den unteren Reihen durchsetzt. Würde mich freuen, sagt Le Affon zu Yasin Elis bei den Calgary Flames und jetzt wisst ihr wirklich alles.
Aber, da würde ich unterschreiben.
Ja, absolut. So, Tom, noch was zu den Wechseln nach Nordamerika. Also wir haben wieder gesehen, Olympische Spiele, große Bühne. Wenn du da erfolgreich bist, dann sind auch ein paar Scouts. Und ja, ich denke, natürlich war das dann der Katalysator für diese Wechsel. Ob es dann funktioniert, ist eine andere Geschichte. Also besser sind die Spieler jetzt auch nicht, nur weil Deutschland Silber gewonnen hat. Aber man hat es halt auch gesehen oder leicht gesehen. Und ja, so funktioniert vielleicht dann teilweise Scouting auch. Ja, für diese Spieler, die eben gewechselt sind jetzt, gut, Kamera war nicht dabei bei der Silbermedaille, aber für die war das natürlich jetzt, war dieses Silber dann Gold, weil ein bisschen, also sie verdienen eh schon mehr jetzt als in Deutschland, sie haben die Chance jetzt tatsächlich auf eine NHL-Karriere und ja, insofern Jackpot, erst einmal, noch nicht ganz, aber zumindest mal dran gekratzt.
Ja. Mich interessiert eigentlich nur noch eine Frage, Fetzi.
Ja.
Was gibt's Neues in Wolfsburg?
Er macht einen Running Gag draus, nicht schlecht. In Wolfsburg, also ist weiterhin alles in Ordnung, alles durch die rosa-orange Brille gesehen, alles in Ordnung, alles gut. Top 4 Platz wieder in der nächsten Saison. Oh, und dann halt mindestens Halbfinale. Quatsch. Ja, Umbruchsaison für die Grizzlies Wolfsburg, wie für viele. Und da wollen wir jetzt nicht zu sehr einsteigen, mal vielleicht in einer der nächsten Sendungen, aber ich bin sehr gespannt auf die nächste DEL-Saison, weil sich halt bei München beim Meister viel getan hat, bei Nürnberg haben wir jetzt auch gerade von Christian nochmal gehört, viel getan hat. Bei den Eisbären nicht so viel, was aber auch gar nicht so schlecht ist, also Kader zusammengehalten, größtenteils. Mannheim, neuer Trainer, wird eine lustige Saison, glaube ich. Aber jetzt kommen wir zu Trivia, oder Tom?
Ja.
Christian, der Gast darf natürlich immer anfangen. Ich hatte heute keine, aber heute habe ich eine von einem Hörer bekommen von Milan @dus auf Twitter @onetimeoffblock. Den werde ich jetzt gleich mal zitieren. Und übrigens haben wir eine Ask Hockey Buddy Sendung vor. Also wir haben heute auch schon Fragen bekommen von Florian Pyrer. Die werden wir dann in den Ask Hockey Party Hockey Buddies Podcast mit reinnehmen. Aber jetzt erstmal Trivia. Hashtag Ask Hockey Buddies könnt ihr jetzt schon verwenden für die nächste Sendung oder die übernächste. Also genau. Christian, deine Frage an Tom oder mich?
Ich glaube, ihr wisst sie beide. Deswegen würde ich fast sagen, dass sie, also ich denke, noch recht einfach zu beantworten ist. Der Schnellere sticht den anderen aus.
Oh, wir, aber wir lassen ja die Hörer mitraten. Wir müssen ein paar Sekunden Zeit geben. Okay, Tom, du darfst.
Ja, dann, genau. Also dann würde ich sagen, Tom, viele Grüße nach Berlin mit der Conn Smythe Trophy. Wir hatten sehr viel von Ovechkin. Der hat die ja zuletzt gewonnen als MVP in den Playoffs. In den letzten Jahren haben das eigentlich immer Spieler gemacht, die dann auch den Stanley Cup geholt haben. Aber welcher Spieler war der Letzte, der die Conn Smythe Trophy gewonnen hat und nicht den Stanley Cup in die Höhe stemmen durfte?
Tick-Tack, 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 Tick-Tack. Wir hatten ja letztes Mal auch schon eine Conn Smythe Trophy-Frage, Tom.
Ja, die kam von mir.
Ja, genau.
Ah, fuck, und da haben wir drüber gesprochen.
Ja.
Ich weiß es nicht, das war ein Goalie, ne?
Ja.
Das ist natürlich ein Goalie, weil jetzt bei Flurry war ja auch die Frage, ob er...
Ich weiß es. Ich bin einmal besser als Tom bei den Trivias. Yes! Okay, ich gebe dir einen Tipp, Tom. Anaheim Ducks. Oder damals noch Anaheim Mighty Ducks.
Ach, hier, Franco-Kanadier, ne?
Ja.
Ja, wie heißt der denn? Giger nicht, ne?
JS nee. Giger. Ja, doch. Ja? Von den Mighty Ducks of Anaheim, Jean-Sébastien Giger mit 94,5% Fangquote, 5 Shutouts und im Gegentorschnitt von 1,62. Also erinnert dann an den Playoff-Flurry der ersten drei Runden.
Voll.
Ja,
Und hat das Finale verloren übrigens gegen die Detroit Red Wings. Also den Cup gab es da nicht.
Und wir haben letztes Mal noch dann irgendwie, sind wir noch ein bisschen zurückgegangen und hatten dann nochmal Hextall, oder? Bei den Philadelphia Flyers. Und viele waren es nicht, die halt eben als Verlierer die Conn Smythe gewonnen haben. Also als nicht
genau,
Stanley Cup-Sieger. Ja. Das sind so die bekanntesten Namen, beziehungsweise Giger halt der Letzte und Hextall dann, würde ich sagen, der bekannteste Name. Ja, Tom. Philipp. Oder was? Ich an Tom. Und Tom
du dann an Christian. Mich?
Ja, genau. Ja. Ist okay?
Okay. Ja, okay.
Pass auf, von Milan. Milan @dus. Er hat geschrieben, er hat eine Frage für uns, für die Trivia. Aus aktuellem Anlass, zwei zeitgenössische NHL-Profis brachten im Rahmen eines Cameos den Stanley Cup in eine US-Serie. Welche Serie und welche Spieler?
Ich habe die vorhin gesehen, weil ich auch... damit angesprochen wurde. Du weißt das, oder was?
Ja, ich muss auch nachschauen, ich weiß nicht, ne? Vielleicht weiß der Christian ja.
Ich war jetzt froh, dass ich mich mal kurz zurücklehnen konnte, ehrlich gesagt, weil ich habe keinen Dunst. Keinen.
Zwei zeitgenössische NHL-Profis, also aktuelle Spieler.
Ja, so verstehe ich's.
Boah. Ich weiß, dass Braden Holtby und Ovechkin jetzt in der Jimmy Fallon-Show waren, ne?
Ja.
Aber das kann es ja nicht sein.
Ja, wir müssen es, glaube ich, fast unbeantwortet lassen.
Also, wenn ich tippen müsste, welches Team würde ich am ehesten noch sagen, die Blackhawks, weil recht viele US-Serien
in Chicago spielen.
Also ja, würde ich denen noch am ehesten zutrauen. Und dann vielleicht Taves und Kane. Aber welche Serie? Was spielt denn in Chicago? Also, sind wir in der richtigen Richtung oder komplett daneben?
Keine Ahnung, ich weiß nicht.
Wir haben keine Antwort.
Wir müssen Milan fragen. Er kann es beantworten. Wir twittern es dann.
Oh weia.
Ich korrigiere.
Du korrigierst?
Er schreibt, ich korrigiere. Sowohl die Spieler als auch Lord Stanley hatten jeweils einen Cameo. Allerdings unabhängig voneinander, wenngleich in der gleichen Serie. Scheiße. Okay.
Das ist nicht vielleicht bei den Simpsons, keine Ahnung.
Kann sein.
Ja.
Wir möglicherweise können wir es noch auflösen. Ich habe mir jetzt gerade gefragt, wie die Antwort ist. Aber vielleicht ist er nicht mehr wach. Es ist mittlerweile 12:30.
Ja, ich muss auch bald ins Bett.
Ja, genau. Dann jetzt noch Tom, deine an Christian.
Ich habe wieder, weil immer ja, wenn wir Gast haben,
machst du wieder für beide, genau, gut, alles klar.
Genau, aber ihr könnt euch die aufteilen, also ihr könnt euch da absprechen. Das ist eine Frage und ihr könnt euch absprechen, wie ihr die lösen möchtet. Okay, also es sind zwei, also die Washington Capitals waren 98 ja das erste Mal im Finale, das ist ja genau 20 Jahre her. Also hatten wir 20 First-Overall-Picks. Wie viele dieser First-Overall-Picks haben den Stanley Cup gewonnen? Und dann halt die Namen. Und ihr könnt euch jetzt aussuchen, wer was beantworten möchte. Boah. Oder ob ihr beides als Teamwork
macht. Okay, wir mal beides als Teamwork, oder?
Ja, auf jeden Fall.
Also darf ich anfangen?
Ja, bitte.
Sidney Crosby.
Damit ist einer weg.
Ja. Komme ich jetzt mit der 2, oder?
Ja, genau. Wir versuchen jetzt einfach, die zusammenzubringen.
Ja, Jevgeny Malkin müsste doch dann auch dabei sein.
Malkin war kein First Overall Pick.
Oh shit, echt nicht?
Nein. Malkin war das Jahr, wo. Nee, ich kann es nicht sagen.
Alexander Ovechkin.
Malkin war in dem Jahr als Ovechkin First Overall.
Ja, genau, deswegen sage ich jetzt Ovechkin. Ovechkin. Dann. Okay, ja, Ovechkin. Richtig, okay, oder?
2.
Ja.
Boah, ey.
Ich hätte noch 2 erstmal. Also Flurry war ja auch Nummer 1 Pick.
Meine Gehirnzellen arbeiten nicht.
Flurry war ja auch Nummer 1 Pick.
Richtig.
Patrick Kane war Nummer 1 Pick.
Richtig. Bei den 4 wusste ich, dass du die kriegst. Aber der 5.
Ist noch einer, oder was?
Scheiße, ja, jetzt habe ich es verraten. Also es sind 5.
Okay.
Einer fehlt euch.
Das ist schwierig. Pass auf.
Wäre vielleicht leichter, euch zu fragen, wer die letzten 20 First-Overall-Picks waren.
Ja, lass mal kurz überlegen. Ich habe einen, aber da bin ich mir nicht ganz sicher.
Ich gehe mal die Liste von oben nach unten durch. Ne?
Also wir haben jetzt Washington, haben wir ab. Die haben keinen Nummer 1-Pick sonst. Washington haben wir, Penguins haben wir auch mit Flurry und mit Crosby. Kings... Doughty war nicht Nummer 1 Pick.
Er war Second Overall.
Genau, wir haben die Blackhawks, da haben wir eben, also Taves war auch nicht Nummer 1, der war Nummer 3 Pick sogar nur. Sonst haben die auch keinen. Ich bin bei Boston, bei den Bruins bin ich mir nicht ganz sicher, vielleicht ist das die Antwort.
Nein.
Okay. Red Wings, da war auch kein Nummer 1 Pick dabei. Jetzt wird schon...
Wer wäre denn der potenzielle First-Overall-Pick von Boston gewesen?
Tyler Seguin.
Nee.
Weil Taylor Hall war 1 und Seguin war 2.
Richtig.
Boah, das ist jetzt...
Pass auf, Boston hatte aber einen First-Overall-Pick. Diesen First-Overall-Pick, der spielt aber mittlerweile in San Jose, heißt Joe Thornton.
Okay.
Der war 97. 99 hatten die Atlanta Thrashers einen First-Overall-Pick, der hieß Patrick Stepan oder Stefan.
Stepan,
Aber wir suchen den First-Overall-Pick von 98. Das ist der letzte, der fehlt. Das ist ein Stürmer aus Kanada.
Ah, Eric Staal.
Nein.
Eric Staal, verdammt. War Eric Stahl
der bei Tampa gespielt hat. Vinny Le Cavalier.
Richtig.
Mein okay. Gott. Ohne den Tipp wäre ich nicht drauf gekommen.
Ja. Stark. Ja. Eric Stahl war nicht, was war Eric Stahl? Wann ist Eric Stahl gedraftet worden? 98 war Le Cavalier, okay. Ja, gut.
Eric Stahl war doch auch kein First Overall Pick, ja. Oder?
Nee, demnach nicht.
Ja.
Gut, schön. Das ist schöne Trivia-Frage. Sehr schöne Trivia-Frage. Gut, dann war's das. Christian, schön, dass du mit dabei warst und uns berichtet hast vom Stanley Cup-Finale.
Ja, sehr gerne. Danke, dass ich hier sein durfte.
Sehr gerne. Man kann dir folgen auf Twitter unter @IamCR1, nicht CR7, sondern CR1.
Ja, genau, ganz genau.
Schaut's aus. Und ansonsten kann man dich hören bei auf The Zone. Und in genau. Nürnberg, wenn man im Stadion ist, kann man dich sicher auch mal hören. Weil du so eine laute Stimme hast.
Ja, genau. In Nürnberg dann auf jeden Fall. So viel steht fest.
Und ansonsten warst du heute die eine Hälfte der besseren zwei Drittel der Hockey Buddies. Danke dir.
Yeah.
Und Tom, du bist auf Twitter zu finden unter @TheBeatBulette, nicht Beatsteak, sondern BeatBulette. Du schreibst für hauptstadteishockey.com den Blog über die Eisbären Berlin auf Twitter zu finden unter @EisbärenNerds. Und ansonsten warst du heute die andere Hälfte der besseren zwei Drittel der Hockey Buddies.
Du bist der Fetzi6 auf Twitter. Machst jetzt noch Sommerurlaub, aber bis sonst zu hören auf The Zone und Telekom Sport. Und warst heute die andere Hälfte des besseren zwei Drittels oder so der Hockey Buddies. Dass ich mir das nicht merken kann, ich bin so, aber ich bin auch müde jetzt.
So schaut's aus. Ja, ist der Tom, er ist der Christian, ich bin der Christoph, wir sind die Hockey Buddies, danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal und lasst euch auch mal rutschen, nicht vergessen, the good old hockey game is the best game you can name, and the best game you can name is the good old hockey.
Yeah. Vorcheck, der Sportpodcast.